Hallo David.
Hallo Robert.
Na?
Du, wir müssen heute in diesem Podcast, den wir jetzt, wie viel Folgen?
227. Folge.
Wie viele Jahre?
Das sind ungefähr viereinhalb Jahre inzwischen.
Es wird Zeit, Leute. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen ja schon angesprochen und diejenigen, die jetzt dachten, wir werden jetzt jede Woche krass anmoderieren, ab dem nächsten Mal geht's los. Wir machen jetzt nämlich kurz Pause. Ja, das direkt mal am Anfang. Robert braucht mal Urlaub.
Ja.
Ja.
Ja, also David wollte Urlaub machen. Dachte ich mir, das passt. Ja. Jetzt hat er sich dann doch wieder umentschieden.
Ja.
Und da habe ich gesagt, na, machen wir trotzdem Urlaub. Einfach weil.
Genau.
Weil. Also man kann doch mal, ist wirklich auch ein bisschen deprimierend. Alle ringsherum in meinem Umfeld haben frei.
Ja.
Und wir nicht.
Man muss ja sagen, wir hatten es schon mehrfach gesagt, jetzt beginnt die saure Gurkenzeit. Ich habe mal geguckt, was jetzt noch im Kino startet. Der gesamte September ist schrecklich, wirklich schlimm.
Da sind wir aber wieder zurück.
Da sind wir wieder, genau. Und dann haben wir für euch krasse Sachen. Wir
machen 2 Wochen Pause, um das mal ganz konkret zu sagen. Also ihr müsst dann 2 Wochen ohne uns aushalten und könnt alle anderen Folgen von vorne schauen bis dahin. Und dann sind wir auch wieder da.
Genau, da könnt ihr endlich aufholen. Wir haben ja viele, die das tun. Was wir aber direkt mal ankündigen möchten. Wir haben jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, was wir auch mal selber ändern wollen. Und wir wollen gerne so einen kleinen Relaunch machen. Furchtbares Wort. Ich kenne den nämlich noch, als ich bei Giga gewesen bin. Und da bedeutete Relaunch immer eine absolute Katastrophe, weil die Seitenstruktur umgestellt wurde. Die Programmierer waren überfordert und die Leute auch, weil sie sich erstmal ein neues Design gewöhnen mussten. Wir machen das nicht. Wir wollen inhaltlich so ein bisschen...
Also du bleibst dabei?
Ich bleib dabei.
Ich bleib auch dabei?
Du, bei dir sind wir noch unsicher.
Relaunch Cast.
Also ich hatte überlegt, mir hier vielleicht so einen Stein hinzulegen. Da ist vom Kompetenzlevel auf jeden Fall...
Mach mal weiter.
Wir haben uns auf jeden Fall gedacht, dass es super wäre, ein bisschen die Freshness zurückzuholen. Ein bisschen mehr Struktur. Was wir jetzt sehr häufig machen ist, wir fangen an... Wissen manchmal nicht mal womit, weil wir machen das ganz häufig, dass wir jetzt uns nicht absprechen, was ist in unser Intro. Das ist dann irgendwas, worüber vorher nicht geredet haben. Manchmal stellen wir in der Folge fest, worüber wir reden. Manchmal kündigen wir Themen an und die kommen dann nicht.
Ganz oft sind über Filme, über die wir reden, auch wenn die klein sind, manchmal das Gespräch so weit gedehnt, dass am Ende Themen hinten überfallen, über die David oder ich gerne eigentlich reden wollten, die dann aber 1 oder 2 Wochen später mehr oder weniger ein bisschen obsolet geworden sind. Was schade ist.
Der Paramount-Merger, da willst du
seit 2 oder 3 Wochen über den Paramount-Merger reden, warum Stephen Colbert, einer deiner Lieblinge, gefeuert wurde im Zusammenhang mit Trump und was hat South Park damit zu tun. Mhm. Werden wir heute auch nicht schaffen. Mal wieder. Ja.
Was wir da machen möchten, ist, wir wollen gerne so, ja, also wir wollen es ein bisschen einknappen, was die Kritiken angeht. Ich bin der Meinung, dass es Quatsch ist, wenn wir Filme hier besprechen. Ne, Robert guckt zum Beispiel öfters ein paar Sachen, die ich nicht gesehen habe und andersrum. Und das bedeutet dann für den Podcast, dass nur einer redet und der andere hört zu. Dadurch entsteht eigentlich kein Gespräch. Und ich finde, das ist das, was den Podcast aber ausmacht. Unser Miteinander. So sind dann selbst Kritiken, die wir bereits auf unseren YouTube-Kanälen haben, weil das muss man ja dazu sagen. Wir sind ein Podcast, den es an anderer Stelle in erweiterter Form schon gibt. Jede Kritik, die ihr hier bekommt, hat Robert zum Beispiel meistens schon auf seinem Kanal besprochen. Ich in der Regel auch. Und dadurch, ne, das haben wir schon häufiger gelesen, die Anmerkung, dass Leute sagen, es ist oft ein bisschen redundant, weil wir Dinge dann einfach nur nochmal wiederholen. Das passiert weniger, wenn wir zum Beispiel über einen Fantastic Four beide diskutieren. Das passiert vor allen Dingen weniger, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. So kommen dann Perspektiven hinzu. Aber das passiert natürlich gar nicht, wenn Robert sagt, ich habe dann wie letzte Woche, wie hieß dieser eine mit Eddie Murphy, wo ich den Namen berätsel?
The Pickup.
The Pickup. Ne? Dann redest du 5 Minuten und sagst so, das ist jetzt eigentlich nichts. Und die 5 Minuten fehlen am Ende für Themen, die wir eigentlich besprechen wollen. Wir wollen ein bisschen...
David redet alleine lange über Filme.
Genau, ich will das gar nicht, ich will das nicht an dir festmachen. Ne?
Es fing nur an, langsam so eine Neigung zu kriegen.
Ich sag's jetzt aus meiner Perspektive, aber bei mir ist es ja genauso. Aber bei dir kommt's häufiger vor, dass du Filme gesehen hast, die ich nicht geguckt habe. Weil wir heben die Filme, die ich früher sehe, dann meistens für später auf, bis du es gesehen hast. So, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Ne, wir haben ja irgendwann mit den Trivias aufgehört, ganz am Anfang, für diejenigen, die seit Anfang an dabei sind. Wir hatten damals noch so, was haben wir, so Anekdoten aus unserer Zeit.
Aus der Filmwelt, ja.
Als Filmkritiker, als du bei der Social Movie Night.
Genau, wir hatten Rankings am Ende, unsere Top. Und dann, das fand ich auch sehr lustig, wenn wir diskutiert haben, was sind Filme im All, wie viel Prozent Erde darf stattfinden.
Genau.
Solche Sachen. Wir hatten auch mal Spiele. Ne? Und da Was, glaube ich, ein schöner Gedanke ist, ist eine Reihe von Rubriken und Ideen zu haben. Ich finde zum Beispiel Deutsche schauen Deutsches oder Klassiker super Sachen.
Ja.
Also wir haben, muss man sagen, Deutsche schauen Deutsches bisher nur zweimal gemacht und Klassiker nur einmal oder zweimal.
Zweimal auch, ja.
Zweimal. Das fand ich beides mal sehr cool, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive auf was gibt, was wir sonst so nicht geschaut haben.
Und wir haben häufig so das Gefühl, dass wir dann so 3-4 Sachen haben und dann stelle ich häufig die Frage, was könnten wir als Hauptthema machen? Das ergibt sich nicht immer. Und es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir da ein bisschen mehr Struktur haben, weil wir sagen, okay, wir haben die Vorstellung, dann kommt vielleicht die News der Woche oder der Reinfall der Woche oder eine kleine Anekdote oder man liest mal aus der TV-Movie. Du hast mir heute einen Screenshot gezeigt von der TV-Movie, von der aktuellen, dieser Fernsehzeitschrift, die einfach knallhart das Ende von Weapons spoilern.
Das wäre dann quasi so der Schwachsinn der Woche.
Der Schwachsinn der Woche oder so wie am Anfang, wo ich mal in Filmzeitschriften geguckt habe oder wenn ich mal ein Video sehe oder einen Artikel, den mal kurz vorstellen und euch präsentieren, weil ich gucke super viele Filmessays, die eigentlich es wert sind, mal empfohlen zu werden, sodass man hier so ein eher so ein Magazin hat. Wir möchten euch aber einbinden, ne? Also weil wir haben zwar so Ideen und ich würde die mal formulieren, aber ich würde mir wünschen, dass ihr uns, falls ihr einen konkreten Vorschlag habt, wo ihr sagt, so das könnte sich bessern. Wir hatten in den letzten Wochen ja schon ein bisschen Feedback, Leute, die gesagt haben, bessere Spoilerwarnungen. Zwar nicht mehr Frauenthemen, aber gerne, wenn ihr guckt, so wen ihr einladet oder wenn ihr über Regisseure sprecht, auch mal sagen, dann sprechen wir eben auch mal über eine Frau. Habt ihr andere Ideen? Ne? Es kann eine konkrete Rubrik sein, was ganz Neues auch meinetwegen, sowas wie Videothekenklassiker, dass wir Trash-Filme vorstellen müssen. Wenn es Spiele sind, müssen es Spiele sein, die optimalerweise als Audioformat funktionieren. Also wenn ihr da eine Idee habt, was ihr lustig findet, nichts mit Bildern, weil da könnt ihr dann zu Hause nichts mit anfangen. Aber das könnt ihr uns gerne entweder in den Kommentaren bei Spotify schreiben.
Ich würde auch sagen, in dem Fall wird bestimmt auch Gina auf unserem Instagram-Kanal auch dafür ein Posting absetzen,
genau,
wo ihr Sachen drunter schreiben könnt. Da habt ihr auch genug Zeichenideen zu formulieren. Und wenn wir jetzt natürlich schon noch mehr vorgeben würden, wäre das Schwachsinn, weil ihr habt vielleicht Ideen, auf die wir gar nicht kommen.
Genau.
Und das wäre das Tolle, so eine Art Pool, wo wir feststellen, ey, das ist was, wo wir einfach mehr Varianz und Struktur zusammenbringen. Weil David und ich kennen uns inzwischen so lange, dass wir im Grunde auch 3 Stunden oder 4 Stunden über Sachen reden könnten und da wäre wahrscheinlich so eine gewisse Energie da. Aber das ist nicht so Sinn der Sache, dass wir uns hinsetzen und einfach losmachen, sondern mehr einen Plan haben oder manchmal auch, wie zum Beispiel das Black Cinema war so ein Thema. Es kam immer mal wieder auf, aber es ist dann so umfangreich, dass es irgendwo nie so richtig reingepasst hat.
Ja, ich glaube, es wird auch immer so bleiben. Und das muss man der Fairness halber immer sagen. Ne? Unsere beiden Hauptdinger sind die YouTube-Kanäle. Die fressen ganz viel unserer Arbeit. Wir beide sind schon so, wir haben uns das in den letzten Jahren so gelegt, dass wir immer die Möglichkeit finden, wir machen wir häufig am Wochenende, sprechen wir uns zum Beispiel ab, was machen wir für den Podcast, den bereiten wir dann üblicherweise Sonntag oder Montag vor, manchmal auch dienstags früh, aber es ist halt schwierig, so eine große Black Cinema Folge zu machen, wo man sich viel rein recherchieren muss. Wir sind halt nicht irgendein Historien-Podcast oder so, wo die beiden Historiker sich dann um diesen Historien-Podcast kümmern, sondern wir haben noch dieses andere Ding. Dadurch ist es immer schwierig, so diese ganz großen Themen zu machen.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten 1,5 Jahre waren für uns fernab von unserem Beruf einfach sehr vollgepackt. Entweder mit extremer Belastung oder bei mir wahnsinnig viel Schlafentzug eine Zeit lang, Verantwortung oder auch Schicksalsschlägen, großen Dingen, die man verarbeiten musste. Und ihr kennt das selber. Die Zeit vergeht dann manchmal richtig schnell.
Ja.
Speziell die letzten 1,5 Jahre sind so weggerannt. Aber ich für mich habe das Gefühl, und ich glaube auch bei David ist es so, dass wir jetzt so ein bisschen an Punkte kommen, wo wir mal wieder ein bisschen mehr durchatmen können, hoffentlich sehr bald, in unseren jeweiligen Nestern und dann quasi uns auch da mehr mit Energie und Elan rein. Und da schaue ich so in den Herbst mit guter Laune und guter Dinge eigentlich rein.
Und ich glaube, mir würde dabei helfen, ein, ich nenne es ja jetzt mal Produkt oder Projekt zu haben, das wieder mehr, das ist falsch, wenn ich sage, wieder mehr Spaß, weil der Podcast macht mir schon jede Woche Spaß. Aber es gibt definitiv die Folgen, wo ich sage, die fühlen sich jetzt an wie, ja, haben wir gemacht. Und dann gibt es die Folgen, wo wir hinterher sagen, die waren richtig stark. Ne? Und diese richtigen starken Folgen, die möchte ich mehr. Und die, glaube ich, können kommen, wenn man größere Abwechslung hat. Die Tage hatte ich in den Podcast 42 reingehört. Das haben, kennst du das? Klängern.
Ach so, ich dachte, unsere Podcast-Folge nee, 42.
Nein, nein. Klängern und Tinendo hatten den Podcast 42 gemacht.
Ist der nicht irgendwie zu Ende, der Podcast?
Der ist zu Ende, genau. Leider, weil ich glaube, Timon, also Klängern, hat einen anderen Film-Podcast gestartet und deswegen ist er da ausgestiegen. Und deren Trick oder Gimmick war, sie haben sich jede Woche durch die IMDb Top 250 gearbeitet. Und jede Woche haben sie sich als Hausaufgabe quasi gestellt, wir gucken den nächsten Platz. Und dabei sind halt auch so Sachen wie von 1936. Und das ist schon interessant gewesen. Ich habe da gerne reingehört, weil das interessant war, von diesen zwei Jungs die Perspektive zu hören auf so alte Klassiker und was da dann am Ende rauskommt. Und die haben leider aufgehört. Und Timon hat in der letzten Folge gesagt, so, es hat sie selber verwundert, dass da nie jemand drauf gekommen ist, auf die Idee, einfach die Top 250 durchzugehen.
Ich bin heute die Top 250, habe ich mir angeschaut, um mal so ein paar Lücken zu füllen für so, gerade jetzt August, September, was könnte ich an alten Filmen besprechen? Das Problem ist, bei den Top 100 allein haben wir, glaube ich, 90 Filme gesehen oder 95, nein, 90 eher. So, da wäre es ein bisschen...
Das wäre auch Quatsch für uns. Also, zumal ich das Format jetzt nicht einfach übernehmen wollen würde. Ich wollte das jetzt nur als Beispiel nennen für etwas, was eigentlich voll simpel ist und was aber eine schöne Struktur für so einen Podcast vorgibt. Ich habe jetzt keine entsprechende Idee, aber falls ihr einen haben solltet zu Hause und sagt so, ey, ich könnte damit auch einen eigenen Podcast machen und mega reich und berühmt werden. Oder ich schreibe jetzt hier einen Podcast-Kommentar bei meinem Robi und meinem David, damit die mega reich und erfolgreich werden. Dann mach doch das
bitte. Also du hast heutzutage mit viel Erfolg und Reichtum bezahlt man Leuten, die die Arbeit dahinter haben, nicht viel Geld.
Nur den Cuttern.
Nur den
Cuttern. Das müssen wir uns für Martin merken.
Ja, unter fünfstellig muss bleiben. Sonst ist man, geht nicht, Martin.
Die Prozente sind dann erstmal raus.
Ich hoffe, ihr habt die Anspielung verstanden und nicht, was für wahre Münze genommen.
Dieses Thema finde ich total interessant, weil ich jedes Mal denke so, wie kommt es zu solchen Sachen? Aber naja, das hat man dann wahrscheinlich am ehesten, wenn man keinen Cutter hat, so wie ich.
Ich habe auch keinen. Doch, Entschuldigung.
Nee, du hast keinen, Robert.
Naja.
Deine Videos zaubern sich quasi.
Nee, das ist, ich sage immer, technische Assistenz, weil sie ja alles macht. Ne? Eine Speicherkarte, die lege ich dann auf den Tisch, bam.
Und vor allen Dingen bei deinen Videos, was mussten da schneiden?
Manchmal gibt's das schon, aber halt ein oder zwei Schnitte. Das ist keine, guck mal, ich gucke ja meine eigenen Videos nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist total weird, weil ich mich mal einfach nicht ansehen mag.
So, wir sind damit durch. Also wie gesagt, Instagram könnt ihr nutzen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben.
Und nächstes Mal klären wir auch wieder, wer David Hein und wer Robert Hofmann ist.
Genau, ihr könnt bei Martin zu Hause klingeln und ihm das persönlich sagen. Dann weiß er Bescheid. Er freut sich darauf, winkt gerade auch.
Es wird Zeit, dass wir von Martin mal ein Bild irgendwann posten, damit die Leute mal wissen.
Das müssen wir mal. Wenn Martin das überhaupt will, du kannst nicht einfach entscheiden, ob...
Doch, er hat gerade schon so off-camera gesagt, er sei so beliebt bei der Community. Da meinte ich, naja, weil die dich nicht kennen. So,
und dann...
Mal gucken.
Leute, wir sind dieses Jahr wieder mal beim Fantasy Filmfest. Ich habe ja nun keinen Urlaub und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch anzutreffen sein. Wenn ihr zufälligerweise euch anguckt, den Film Exit 8, dann werdet ihr da zwei Fressen sehen vorher, bei denen ihr denkt so, das ist ja der blanke Horror.
Redest du über mich?
Entschuldigung, eine Fresse. Und zwar, wir sind dieses Jahr Partner beim Fantasy Filmfest. Ich muss gestehen, ich bin da wirklich ein bisschen stolz drauf, weil ich bin Fan seit 1000 Jahren. Ich habe mich schon übelst gefreut, als die bei uns zu Gast war und jetzt irgendwie wirklich, dass unser Gesicht vor einem dieser Filme läuft, finde ich irgendwie toll, muss ich sagen. Da bin ich wirklich glücklich drüber.
Das heißt, es gibt dann quasi, wenn der Film vorher losgeht, hat man ja manchmal so Einspielern von Regisseuren oder Darstellern. Mhm. Und in diesem Fall dürfen wir beide uns sowohl beim Fantasy Filmfest bedanken für diese Möglichkeit, als auch beim Publikum, dass sie in dem Saal hier sitzen und sich jetzt Exit 8 anschauen, vielleicht mit so ein paar Worten, was sie so erwartet. Genau. Und sind quasi Präsentateure.
Genau, das Filmfestival wird halt starten in Berlin und Hamburg am 3. und 10.9. Und ich glaube, da haben wir noch Urlaub, oder? Das müsste noch eine der Urlaubwochen sein.
Ja.
Dementsprechend will ich es jetzt hier kurz mal sagen. Berlin und Hamburg sind wieder als erstes dran vom 3. bis zum 10. Dann vom 10. bis 17. ist das Festival in München, Nürnberg und Stuttgart. Und vom 17. bis 24. in Frankfurt und Köln. Und da könnt ihr dann unter anderem Filme sehen wie Exit 8. Der basiert auf einem Videospiel. Und die Prämisse ist, ich habe den mir jetzt schon angeguckt, weil wir den ja präsentieren. Du bestimmt auch. Oder den Trailer. Es geht um einen Mann. Der geht in den U-Bahn-Schacht und in diesem U-Bahn-Schacht loopt sich das quasi. Also er geht um die Ecke und dann ist es derselbe U-Bahn-Schacht. Und er geht nochmal um die Ecke und es ist wieder derselbe U-Bahn-Schacht. Er kommt also aus diesem U-Bahn-Schacht nicht mehr raus und bemerkt dann irgendwann ein Schild an der Seite, da stehen Regeln drauf. Er soll nach Anomalien suchen und wenn er die gefunden hat, dann soll er den Rücktritt antreten. Und so ergibt sich dann so ein Spiel quasi, das nimmt Bezug auf das Videospiel. Denn das ist hier die Filmvariante, die sehr clever mit dem Spielprinzip spielt, mit dieser Escape Room Logik, mit dieser, was ja jetzt sehr aktuell ist, diese Liminal Spaces, die kennt ihr sicherlich durch dieses Backrooms Phänomen. Habe ich gestern gesehen, dass die Klappe gefallen ist. Die haben jetzt den Film abgedreht. Ich bin sehr gespannt. Und ich fand ihn sehr atmosphärisch. Deswegen würde ich den empfehlen. Außerdem läuft auf dem Fantasy-Filmfest sowas wie das Deathstalker-Reboot. Ich weiß nicht, ob es noch Leute kennt, die Deathstalker, der Todesjäger, kennen. Das war damals von Roger Corman eine Conan-Kopie, kann man gar nicht anders sagen. Und jetzt hat sich der Macher von Psycho Gorman daran gesetzt, falls ihr den gesehen habt, vor ein paar Jahren auch auf dem Festival, mit so einem Gummimonster und krassen Bluteffekten. Hier spielt jetzt Daniel Bernhardt die Hauptrolle, den ich ja auch schon mal vorgestellt hatte hier. Ich werde den auf jeden Fall gucken. Auch auf jeden Fall gucken werde ich The Toxic Avenger.
Der geht schon das lange Thema, dieser Film.
Der ist lange Thema, weil der aber auch ganz lange nicht, der hatte kein Startdatum.
Das ist wieder Steffen, oder? Das ist, glaube ich, wieder ein Cape Light-Film.
Ist ein Cape Light-Film, genau. Der startet jetzt, glaube ich, offiziell im Oktober auf dem Fantasy-Filmfest. Könnt ihr es mal wieder zuerst sehen. Da sind Elijah Wood mit dabei. Da ist aus Game of Thrones Peter Dinklage mit am Start als tatsächlich der Toxic Avenger. Falls ihr das Original von Troma nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. Den habe ich extra mal nachgeholt. Und der ist hilariously blödsinnig. Ansonsten würde ich noch empfehlen, weil auf den freue ich mich, es gibt einen alten Klassiker, einen Anime-Klassiker, nämlich Angel's Egg. Der ist einer der gefeiertsten Anime-Filme, soll wohl auch ultra weird sein. Ich will den schon immer mal sehen. Hier, ich zeig dir mal das Bild. Trailer ist auch total weird. Der ist in 4K-Restauration, liegt der vor. Und ich werde mir den in jedem Fall angucken, weil den wollte ich schon immer mal sehen. Der wurde mir immer wieder empfohlen von Leuten, die gesagt haben, das ist Anime mal so ganz anders. Ja, nicht mit großen Augen und Mädchen, die haha machen, sondern erwachsen und anders und ziemlich strange. Das werde ich schauen. Und viele, viele, viele andere Filme natürlich. Ihr kennt das Spielchen schon. Ich habe dieses Jahr nichts gesehen außer Exit 8. Ist aber nicht so schlimm, weil wir werden uns dann vielleicht, wie gesagt, hier in Berlin vor Ort treffen. Ich habe ja nun Zeit.
Und eine Dauerkarte.
Genau, und dann reden wir hinterher drüber. Ich weiß gar nicht, ich habe ja angekündigt, dass ich nicht komme. Vielleicht kriege ich dieses Jahr gar keine Dauerkarte.
Muss meine.
Stimmt. Ich nehme deine.
Man muss auch immer sagen, du hast einfach einen ganz anderen Weg dorthin als ich. Und ich habe zu Hause ein kleines Kind. Ich möchte mit dem abends ins Bett gehen und nicht im Kino so sitzen.
Ja.
Die Jahre werden anders sein, aber das jetzt, ich fühle mich dann auf der einen Seite schlecht, aber es gibt es nur einmal. Und das will ich ganz bewusst mitnehmen. In den zukünftigen Jahren können wir so viele Sachen machen. Und wir sind dieses Jahr, habe ich heute rausgehört, auf Filmfestivals unterwegs anscheinend. Das ist auch neu, wenn einiges berichten, also außerhalb des Fantasy-Filmfestivals.
Weil ich auf dem London-Filmfestival bin.
Ja, und ich liebäugle ein bisschen mit Zürich.
Du willst nach Zürich?
Ja, also ich bin eventuell kurz vorher in London und überlege, ob es gleich London und Zürich hintereinander wird.
Na, ich hatte letztes Jahr mit einem Kollegen von uns, Eugen, der immer in den Pressevorführungen neben uns sitzt, der war letztes Jahr da und hatte da einige Filme gesehen. Also dieses Jahr wird zum Beispiel Frankenstein da gezeigt, es wird... Ich glaube, der neue von Yorgos Lanthimos, dieser Begonia, wird wohl gezeigt. Also das Programm steht noch nicht fest, aber man kann sich da wohl immer ein bisschen orientieren, was auf den anderen Festivals gerade drumherum läuft. Und London ist einfach die nächste Variante, wo ich auch mal hinfahren könnte, wo du dich anmelden kannst. Die Anmeldung ist auch schon durch. Ich werde da jetzt nicht eine ganze Woche sein, aber ich werde mir ein paar spannende Filme raussuchen, die ich euch dann hier vorstelle.
London ist immer ganz nett. Das ist immer eine Reise wert.
Und du bist dann in Zürich?
Eventuell.
Ja.
Ja, ich überlege. Wir müssen das alles natürlich ein bisschen planen und gucken, aber ich hätte das mal vor.
Okay.
Ja.
Gut. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
So, Leute, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wenn wir 2 Wochen Pause machen, haben wir eine Menge gesehen, worüber wir reden wollen, müssen, dürfen und können.
Wollen wir mal das Kanu des Manitou schnell abfrühstücken?
Frühstücken mal ab. Wollen wir mal auch mal kurz drauf schauen, wie der gestartet ist? Ist ja schon keine uninteressante Frage, oder?
Ich habe gar keine Ahnung.
Willst du es wissen?
Ja, bitte.
Also 770.000 Zuschauer zum Start. Das ist der zweitbeste Start des Jahres, der siebtbeste seit Corona.
Was ist denn der erstbeste?
Ein Minecraft-Film. Hatte 838.098.
Aber der beste deutsche Start dann?
Der beste deutsche Start seit Corona. Aber der Unterschied ist hier, wir hatten ein bombastisches Wetter noch am Wochenende. Hm. Große Teile Deutschlands, 37 Grad und sehr heißes Wetter ist Kinokassengift. Und jetzt kühlt es aber massiv ab. Somit könnte ich mir vorstellen, dass der Drop nächste Woche ziemlich gering ausfällt. Ich habe selbst in meinem Umfeld einen Haufen Leute, die sagen, den will ich auf jeden Fall gucken. Die das so ein bisschen schieben jetzt in die Urlaubszeit und so innerhalb des nächsten Monats den gucken werden. Ich denke, der wird lange Beine haben und mindestens, also mit dem Start wird er mindestens 3 Millionen Zuschauer machen, aber könnte Richtung 4, 5, 6 gehen. Weit weg von 12, wo Teil 1 ist. Aber ich tippe den irgendwo zwischen 4 und 6 Millionen am Ende.
Wie hattest du das Gefühl, dass der aufgenommen wurde? Weil ich habe irgendwie all over the place alle möglichen Meinungen gelesen.
Ganz ehrlich, ich habe wirklich Freitag, Samstag, Sonntag und Montag komplett frei gemacht. Also mit Familie und so ein paar Sachen. Mhm. Ich habe mich so gar nicht beschäftigt. Ich komme wirklich gerade, ich sitze jetzt hier nach 4 Tagen einfach in die Bäume starren und dem Wind lauschen. Ich habe es gar nicht mitgenommen. Also müsste ich mal machen.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe auch mich nicht großartig jetzt darum gekümmert. Ich mache das bei so kontroversen Filmen auch immer weniger, dass ich Kommentare lese. Ich habe mich da dir leider ein bisschen...
Wieso leider?
Was
für die Seele ist gesünder, finde ich.
Ja, ja, ja. Aber das leider umschreibt ja im Grunde nur, dass man das auch aufgezwungen bekommt, weil das Umfeld einen dazu ein bisschen nötigt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich will mich da jetzt nicht als Opfer hinstellen, aber Kommentare lesen ist manchmal wie sich selber einen auf die Fresse zu hauen. Und gerade bei Filmen wie diesen... Ich hatte bei mir jetzt auch noch eine Überschrift gewählt, die war natürlich so ein bisschen...
Wie war die?
Braucht es Filme wie diesen überhaupt? Ich hatte erst überlegt, mache ich einfach so eine positive Überschrift, wo ich dann sage, oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte eher so Boomer-Cringe, aber macht Spaß, sollte die Überschrift erst nennen. Aber dann dachte ich, da ich im Video immer wieder darauf zu sprechen komme, kann ich das auch machen. Und das wird sicherlich gut funktionieren. Es hat gut funktioniert. So, aber es gab natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die haben nur die Überschrift gelesen, sind aufs Video gegangen und haben dann gesagt, natürlich, wieso willst denn du entscheiden, ob es den gibt? Also es wird ja, gerade in dieser Kulturkampfdiskussion, wird ja da ja nur das eine Extrem oder das andere Extrem. Ich habe ja dann direkt Leuten ihre Meinung abgesprochen.
Vor allem wird gar nicht geguckt, was du sagst,
genau, ich habe direkt auch entschieden, dass es so zu sein ist. Und es ist ganz weird, wie diese Gespräche dann ablaufen. Lass doch den anderen ihren Geschmack. So als hätte ich dann, wäre ich bei jedem Einzelnen vorbeigegangen und hätte gesagt, so du darfst deinen Geschmack jetzt nicht mehr haben. Und das habe ich immer wieder gelesen. Also Wolfgang M. Schmidt fand den Film zum Beispiel doof. Da hast du dann Leute gefunden, die sich dann mit ihm battlen. Bei Eve und Co. war das genauso. Es gab sogar eher die, die meinten, wie kannst du, war das nicht bei dir? Hast du nicht einen Kommentar bekommen, wo jemand gesagt hat, den hatte doch Gina reingepostet, wo jemand geschrieben hatte, wie kannst du nur Bully Herbig verteidigen, der jetzt doch irgendwie, ich werde dich deabonnieren. Das hat jemand...
Ach ja, das ja, jemand Ding, aber da weiß ich gar nicht, woher das kam, weil das war mir auch neu, die Info. Ich glaube, sie hatte dann auch recherchiert und dazu dann nichts gefunden. Also
ja.
Man muss auch sagen, ich sehe das auch auf Instagram bei den Nachrichten, da ist oft richtig viel merkwürdiger Kram auch unterwegs an Aussagen, die so teilweise kompletter Quatsch sind. Und ich bin da, also wie gesagt, ich bin da immer sehr... sehr auf Abstand für auch die eigene mentale Gesundheit.
Ja,
also ich zum Beispiel,
ich merke,
Kritiken, ich beleidige niemanden in Kritiken und ich habe auch keinen Bock, beleidigt zu werden, aber ich mache das halt als Beruf und das muss man immer wieder sehen. Wenn ihr die Aufrufzahlen auf YouTube nehmt und die Anzahl der Kommentare und das mal prozentual anschaut, dann hast du 99,5%, die nicht kommentieren. Der allergrößte Teil redet nicht, was auch immer deren Meinung ist, aber die wird weder so extrem in die eine noch in die andere Richtung sein. Und deswegen will ich mich nicht nur mit den Rändern auseinandersetzen und denken, das wäre die Gesamtstimmung.
Ja,
das
ja.
ist sie nicht.
Aber trotzdem ist es natürlich ein Querschnitt, ne? Und es ist immer schwer zu sagen.
Würde ich anzweifeln tatsächlich.
Ja, ja. Ich weiß immer nicht, ein Querschnitt durch was, ne? Also weil manchmal habe ich so Kritiken, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt hier schon aber dieses, das geht stark in diese Anti-Wokeness-Richtung. Das nervt mich immer übelst, wenn ich eine Kritik hochlade, wie neulich bei Fantastic Four und dann sind so eine ganze Reihe von Kommentaren, Pedro Pascal, dieser Woke-Scheißer, ich kann den nicht mehr sehen. Und das, da denke ich dann immer, ich bin der Meinung, ich positioniere mich. Also ich habe in meinem Video zum Beispiel bei Cornudus Manitou viel auf den Sack bekommen auch, weil ich gesagt habe, dass ich die Schwulenwitze einfach blöde finde. Und dann meinten Leute, hör auf, so ein White Knight zu sein. Und da dachte ich so,
wie? Gibt es wirklich für alles einen Begriff?
Ja, ja, ja. Man ist dann ein White Knight oder ein Social Justice Warrior. Und ja, ne, es gibt definitiv, kann man das ankreuzen in manchen Fällen, dass es so Leute gibt, die sich dann hinstellen und für alles in die Bresche springen und für alles gefühlt ja diesen Kulturkampf mitführen. Aber das tue ich gar nicht, sondern ich sage einfach wirklich in dem Fall ganz konkret, das mochte ich nicht. Das mochte ich aber bei Schuh des Manitou schon nicht. Das fand ich schon in der Bully-Parade blöde, diese Gags, wenn er sich hingestellt hat und die Stimme hochgezogen hat, um dann solche schwulen Parodien zu machen. Das ist einfach nicht mein Humor. Und ich finde den veraltet und ich finde den auch... Also der bleibt halt weiterhin blöde für mich.
Ich glaube, es ist halt ein Trugschluss, oder was heißt Trugschluss? Du kannst es doch sagen und du kannst es finden und du kannst deinen Punkt machen. wie die Welt da draußen sich entwickelt und darauf reagiert, kannst du nicht wirklich beeinflussen. Solange du über deinen Punkt aus deiner Sicht mit deiner Begründung klargemacht hast, finde ich es in diesen Kritiken auch für Menschen, die es nachvollziehen können oder wollen oder nicht wollen oder sich damit auseinandersetzen, alles gegeben, was sie brauchen. Aber dann, aus dass sich jemand daran stört, zurückzuspiegeln, dass es mit einem selbst vielleicht irgendwie was nicht in Ordnung wäre, das ist das, wo ich immer die Gefahr sehe an diesen Kommentaren. Ich habe das zumindest bei mir manchmal, wenn ich lese, dass ich so verfange und denke, hat da jetzt vielleicht jemand recht? Könnte es wirklich so?
Nee, das sehe ich das gar
manchmal,
nicht.
So sehe ich das manchmal nicht bei mir. Ich denke, okay, ich versuche mal in die Perspektive zu gehen und das dann, und dann merke ich mir, tut vieles und dann finde ich auch wieder zurück zu mir. Aber nachdem ich dann so eine Stunde drauf rumgedacht habe, denke ich mir, hätte ich mir jetzt auch sparen können, die Stunde.
Ja. Also meiner Ansicht nach sage ich die Dinge immer so, wie ich sie fühle. Und wenn ich etwas fühle.
Aber was heißt denn auf den Sack kriegen dann?
Nein, nicht nur einige, sondern schon auch eine ganze Reihe von Kommentaren, die dann schreiben so, ey, ist scheiße. Und es gab Leute, die dann geschrieben haben, ne, das sind dann die Provozierer ja auch. Und Schwulenwitze machen wir ständig in unserem Freundeskreis. Wir finden es lustig, uns über Schwule lustig zu machen. Und das ist natürlich dann ganz bewusst, ne, den anderen Piesacken einfach so mir dann zu schreiben, dass in seinem Kreis ist das voll das Ding und alle lachen darüber und ich wäre spießig, weil ich das nicht tue. Auf solche Sachen lasse ich mich gar nicht ein, weil wenn er sich darüber belustigt, das soll er tun, das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber man merkt dann schon deutlich, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich davon mächtig auf den Schlips getreten fühlen, wenn du sagst, ich mag keinen Schwulenwitze. Und das finde ich abstrus bei einer Diskussion über diesen Film, weil das Kanu des Manitou hat ja jetzt ein Gespräch in beide Richtungen angestoßen. Diejenigen, die sagen, darf man das noch sagen? Und diejenigen, die sich von den Leuten empört oder missverstanden fühlen oder ich habe manchmal das Gefühl, attackiert fühlen, die wie wir sagen oder wie ich sage, das mag ich nicht. Ich mag diesen speziellen Humor nicht. Und ich muss sagen, ich fand bei das Kanu des Manitou einige Gags tatsächlich lustig. Wir saßen ja nebeneinander.
Mann, komm, der lustigste Gags ist eigentlich auch der grenzwertigste
ja.
im ganzen Film.
Und deswegen
wie sowas am meisten gelacht haben. Aber ist es so? Also was will ich machen? Das ist ja oft so, dass Leute dann auch lachen und eigentlich sich vielleicht auch schon denken, eigentlich sollte ich jetzt nicht lachen, aber wo ist ein Humorzentrum, was jetzt sagt, darf ich das lustig finden? Nicht. Wir sind jetzt eigentlich wieder auch in der Diskussion von vor 3 Wochen. Über die Komödie ja. und dieses Fragmentieren und wie schnell ja. sich Leute angegriffen fühlen.
Das ist ein Film für unsere Zeit, muss man tatsächlich sagen. Das ist interessant. Also es ist eigentlich ein hochbanaler Film. Ja. Bei dem ich sage, so mit meinen, was hatte ich dem gegeben? 3 Sterne ist er sogar noch sehr, sehr gut bewertet. Weil
unser Martin sagt hier, unser Cutter, du hast ihn geadelt.
Geadelt, ja, ja. Du hast ja sogar noch 1/2 Stern mehr gegeben. Ja. Ne? Also das, man kann das so und so finden, aber ich finde auch, das ist eigentlich ein banaler Film, über den jetzt eine Diskussion herausgebrochen ist, bei dem man denkt, so, das wird dem Film gar nicht gerecht. Ne? Aber da sieht man ja, es geht gar nicht um das Kanu des Manitou. Es geht auch gar nicht um die Witze. Dieser Kulturkampf hat eine Ebene erreicht. Da ist was ganz anderes das Problem. Und deswegen sind solche Komödien, sind Filmnamen, ist die Indianerdiskussion, ist all das nur vorgeschoben. Und das ist dann so, ich gucke dann in die Kommentare und merke sofort, ich gehe nach draußen in die Sonne. Ich will mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben. Ich habe meine Meinung gesagt, aber ich will hier nicht mehr mitlesen und sehe das mittlerweile wie du, dass ich sage, so für die persönliche mentale Hygiene ist es viel besser, einfach aus dem Internet sich rauszuhalten, auch wenn wir darin arbeiten.
Ich glaube sogar, deine Haltung ist gar nicht mal, ich will damit nichts zu tun haben und gehe raus, sondern das habe ich mir so lange mir angehört. Ich weiß, was hier kommt. Hier gibt es nichts Neues ja. zu erleben. Und ich finde es auch so spannend, dass du im Grunde sagst und beschreibst. Ich meine, ich stelle mich doch nicht hin und sage zu anderen, wie kannst du das lustig finden? Aber dass Leute sich über andere lustig machen, die beleidigen, dass sie etwas nicht lustig finden, weil sie sich angegriffen fühlen, dass sie es lustig finden.
Ja, ja.
Das ist so absurd. Das sind dann oft auch so die gleichen Stimmen, die sagen, leben und leben lassen. So denkst du so, aber warum, aber nur zu den Bedingungen, die dann jemand stellt?
Ne, gerade bei Humor, der so unterschiedlich ist, wo du einen Witz erzählst und du hast 10 Leute in einer Reihe stehen und nur 4 lachen. Sind die anderen jetzt dumm? Begreifen die den Witz nicht? Sind die humorlos? Ne? Was ist mit denen? Das ist eine Sache, die eigentlich jeder von uns kennen müsste. Und deswegen verstehe ich den Punkt dann gar nicht, wenn solche Diskussionen darüber ausbrechen. Gerade wenn man dann so einen Film hat, bei dem einfach so vieles auch ja halbwegs noch safe gespielt wird. Weil man muss bei das Kanu des Manitou sagen, jetzt haben wir nämlich schon lange um den Film drumherum geredet. Aber wenn wir mal konkreter reingehen, würde ich jetzt mal, um es kurz zu überreißen, sagen, der ist die safeste Variante davon, wie man der Schuh des Manitou hätte fortsetzen können. Wir haben uns ja jetzt monatelang gefragt, was wird Bully wohl machen? Will er damit nur anecken? Ist das so ein Schlag in die Vogue-Bubble? Oder wird das eine ganz seichte Variante? Ich finde, es ist nichts von beidem geworden. Es ist aber auch nicht so wirklich in der Mitte, sondern er nutzt hauptsächlich Gags, die er schon mal gemacht hat. Macht dazu ein paar andere Gags, die versuchten, auch so dieses Thema aufzugreifen. Es wird mehrfach über die Frage im Film gelacht oder zumindest angesprochen, darf man noch Indianer sagen? Da macht er nicht mehr mit. Der geht nie die Ebene weiter. Auch das Thema kulturelle Aneignung, das wird ein bisschen behandelt. Auf der einen Seite als inhaltlicher Faden. Also er erzählt was über Abahachi, was diese kulturelle Aneignung irgendwie aufgreift. Und am Ende hat er dann nochmal was hinzugefügt. Das wirkt fast so ein bisschen, als würde er jetzt eine Absolution suchen für genau dieses Thema. Und das ist so ein bisschen seltsam, muss man ganz ehrlich sagen. Weil man hat ja hier eben, man parodiert ja die Winnetou-Filme und man hat das ja schon damals getan auch, ne, dass diese beiden Abahachi und wie hieß er nochmal? Christian Trapp?
Ranger.
Dass die beiden Bayern, also bayerisch sprechen, das ist ja im Grunde schon damals irgendwie ein Gag gewesen, der diese kulturelle Aneignung quasi, ne, da sind zwei, die sprechen bayerisch und sind aber Indianer und ein amerikanischer Cowboy. Wie passt das zusammen damit, dass sie Bayern? Ich hatte das damals schon das Gefühl, dass das ein bisschen das Ganze aufs Korn nehmen sollte. Und jetzt ist da hier sowas draus geworden. Ja, das funktioniert noch irgendwie, gerade weil Bully Herbig ein guter Regisseur ist. Aber so richtig, die Leute kitzelt's nicht mehr, oder?
Also was für mich das meiste an dem Kanu des Manitou ausmacht, ist, dass ich immer wieder merke, dass der einfach Filme ganz doll liebt, Michael Bulli. Ja. Habe ich unabhängig davon mal die ganze Humorsache ein bisschen zur Seite geschoben. Die Sets sind, man sieht in deutschen Filmen nie so tolle Sets.
Nee.
Teilweise, wie sie gebaut sind, wie da auch Sachen, Mechanismen aneinander laufen, die sich wirklich so ein bisschen Indiana Jones-mäßig in manchen Momenten anfühlen. Und vor allem jemand, und das ist, glaube ich, das große Problem für ihn, er liebt Filme zu machen. Er hat einen Film gemacht, bei dem er niemals gerechnet hat, dass er so einen Erfolg hat mit dem Schuh des Manitou. Der hat die Fortsetzung nicht schnell gemacht, weil er hat ja damals, erinnerst du dich, das Publikum abstimmen lassen in der Bulli-Parade. Was wird der nächste Film?
Ah,
und dann kam ja Traumschiff Surprise.
Stimmt.
Und das Publikum durfte ja entscheiden, was wird das nächste. Und dann kam ja später diese Castingnummer für Vicky und die starken Männer. Also er hat den Filmprozess ja auch ins Publikum getragen. Also richtig als Teil. Da siehst du ja noch mehr, wie sehr er das eigentlich liebt. Ich hatte mal hinter den Kulissen ein Gespräch mit seiner Managerin, weil das Management oder die Presseleute von, sag mal ganz schnell, Forrest Gump-Regisseur.
Robert Zemeckis.
Genau, weil Robert Zemeckis in Deutschland war und Bully Robert Zemeckis mag, hatten wir, ob die beiden miteinander essen gehen wollen. Also ein super weirder Sidequest in meinem Leben, das hat aber nicht stattgefunden tatsächlich. Aber und dann habe ich ihn getroffen bei der Ballon, wo du auch wieder gemerkt hast, als Thriller, der liebt Filme zu machen für ein Publikum. Und dann hast du diesen Erfolg von dem Schuh des Manitou, aber mindestens 2 bis 3 Themen da drin, die sich einfach komplett im Licht der Öffentlichkeit zumindest mal voll in die Diskussion gestürzt haben. Und darüber eine Fortsetzung zu machen, ich nehme es ihm gar nicht übel, dass er so ein bisschen auf Eierschalen läuft, weil auch ein Großteil der Witze einfach nur entlang des Western-Genres geht und mit Wortspielen und mit irgendwelchen Soundeffekten und auch mit Musik aus einem ersten Teil. Ich nehme ihm das so nicht übel. Egal, wie er es anders angepackt hätte, in die eine oder andere Richtung, der Shitstorm wäre größer geworden. Und deswegen finde ich es völlig in Ordnung. Und
es ist halt die Frage, wie notwendig ist es dann, sowas zu machen. Ne? Also ich bleibe dabei.
Es ist ja ein Erfolg. Es wird ein Erfolg immer noch.
Es ist richtig, aber ich bleibe dabei, auch wenn ich das viel in meinen Kommentaren dann auch gelesen habe, dass diese Frage Quatsch sei, weil man die ja bei allem stellen könnte. Es ist richtig, aber ich habe das Gefühl, dass Bully saß da und dachte, ich will jetzt noch mal was machen. Ich weiß nur nicht so wirklich was. Da war dieser eine Mega-Erfolg. Kann ich den noch bringen? Ja, kann ich, wenn ich mich da irgendwie inhaltlich mit auseinandersetze. Aber habe ich diesen Esprit noch? Und ich finde, man merkt schon, dass er schon noch clevere Ideen hat, dass da Esprit da ist. Ich weiß nicht, ob er das alles selber schreibt, aber
zusammen mit Christian Tramitz und Rick Evanian.
Ich finde einige Gags, so wie zum Beispiel mit Wolfgang, dem Komparsen, den finde ich hilarious.
Merlin Sandmeier, aber der ist auch ein Phänomen in den letzten paar Jahren, nicht Discounter.
Er hat auch wirklich Glück, dass er gute Schauspieler hat. Friedrich Mücke zum Beispiel als der Sheriff war mein Highlight. Der ist so gut in dieser Rolle, weil er genau das macht, was ich mir bei Die nackte Kanone noch mehr gewünscht hätte. So dieses ernsthafte Herunterspielen. Der hat eine Augenklappe auf und dadurch weiß er nie, wo sein Deputy Sheriff steht. Und er guckt immer in die falsche Richtung. Und dieser Running Gag wurde lustiger und lustiger, je länger er ging. Weil ich dachte, das spielt Friedrich Mücke fantastisch. Der ist immer toll eingewoben. Und ich finde, dass Bully Herbig ein viel besseres komödiantisches Gespür hier beweist als zum Beispiel, also die ganze Nackte Kanone fand ich nicht mal in der Nähe von so witzig. Und hier war es immer wieder so, dass ich war so eine Mischung aus überrascht, dass der tatsächlich noch funktioniert. Ich war auch überrascht und erleichtert, dass der nicht versucht, diesen Kulturkampf mit anzuschieben und sich da zu positionieren oder irgendwie in die Lager hineinzustoßen, weil das finde ich auch Quatsch. Ich fand es gut, dass er da ein paar Sachen versucht hat, zumindest zu thematisieren, auch wenn er die, ne, ich hatte eine Kritik von Wolfgang M. Schmidt gesehen und der meinte, dass Bully Herbig keine Antworten liefert. Und das sehe ich, also da sehe ich nicht, warum man das muss. Als ja. Wenn du Fragen aufwirfst im Film, musst du sie nicht auch unbedingt beantworten.
Guck mal, du guckst auf Amazon Karatewurst 1 bis 9. So. Und nach Karatewurst 5 sitzt du da und sagst, na, jetzt gucke ich Teil 6. Ja. Und wenn du da wirklich die Frage auch stellen würdest, brauchst den jetzt? Natürlich brauchst den nicht. Aber es gibt das Publikum, das das mag. Und ja. Das glaube ich, Michael Bully Herbig wirklich. Der macht gern Filme, der macht gern Show. Diese LOL-Sache hat er auch zu einem Mega-Erfolg in Deutschland geführt auf Amazon. Ne? Auch das, da lache ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Aber meine Familie, vor allem von Gina da, die gucken jede Folge und sie können sich nicht halten. Sie können sich nicht halten. Sie dürfen nichts trinken, wenn sie es gucken, weil sie es ausprusten. Und ich freue mich für die total. Und da muss man sagen, er hat ein Publikum und ein Gespür. Und das geht für gewöhnlich nie zu Lasten von irgendwelchen ganz blöden Männer gegen Frauenklischees, irgendwelcher Rassismuskacke oder irgendwelche Herablassungen gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Ja.
Für gewöhnlich. Und das finde ich ist schon, ich mag den wirklich gerne. Ich mag den wirklich gerne.
Und ich fand.
Und wer im nächsten Film, weil der macht immer Pressetouren, wir haben es verkackt, uns zu kümmern, wollen wir ihn hier im Podcast haben, weil das hätte der gemacht. Bin ich mir ganz sicher. Bei seinem nächsten Film werden wir.
Ja, war er beim Filmstarts-Podcast.
Endliche Zeit, wir haben es einfach nur versaut. Ich habe auch Friedrich Mücke gleich gefragt, der hat gemeint, der kommt im Januar vorbei. Ich nehme ihm beim Wort, ob wir hier im Januar Friedrich Mücke haben, wäre zu einem anderen
Also Film. Ich sehe jetzt nicht, dass wir das versaut haben, weil also ich,
ja, wir müssen schon auf Interviewmöglichkeiten sagen, ey.
Aber wir haben kein Angebot bekommen für Bully Herbig.
Ich sortiere das immer so schnell weg. Ich habe, wenn die ihre Pressetour machen,
haben
das ganz lange Ding gesehen.
Ich bin mir ganz sicher, dass wir, hätten wir eine Anfrage bekommen, die auch bei mir angekommen wäre, hätte ich auf jeden Fall was gesagt, aber ich habe keine gesehen und ich bin mir nicht sicher, also zum Beispiel bei Hand of Blood, ich habe jetzt Max nicht gefragt, aber dass er bei Max im Stream war, ich bezweifle, dass das Streamteam von Max bei Bully Herbig angefragt hat und gesagt hat, will der vielleicht vorbeikommen. Es war genau andersrum. Mhm. Und bei Filmstarts, da kann es sein, dass es bei Filmstarts so eingebürgert ist. Die haben so eine Kategorie im Podcast, der deutsche Film ist gar nicht so schlecht, irgendwie so heißt das. Und da kann sein, dass sie das als Standard schon haben, dass sie diese Leute anfragen. Oder aber das Presseteam hat sich da auch da gemeldet. Aber ja, klar, ich hätte ihn auch gerne, weil ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht, fand ihn sehr sympathisch. Ich hätte gerne so ein paar Fragen gestellt. Und das wäre auch, glaube ich, ein schöner Gast.
Gut, Canutus Manicho ist geadelt von David.
Geadelt.
Sagt unser Produzent
Martin. Martin sagt nein.
Dann haben wir einen Film, tadadada, den fand, der hat David auch geadelt.
Was?
Nobody 2.
Ja, und zwar als einziger.
Ja.
Alle fanden den mies, alle.
Na, mies, ich hab, da ist meine Genre und meine Gesamtwertung wieder mein, das ist mein Ding. 7 und 4, das kommt bei mir raus.
Ja, ich bleibe dabei. Also ich blicke,
du kannst das Schwachsinn nicht finden, wie du
das,
willst, David. Behalt's doch für dich.
Du findest den Film als Genrefilm 7 oder?
Nein, weil die Action-Sachen, also pass auf, die Action-Sets, die sind teilweise alle richtig gut, aber immer irgendwie das Gleiche. Ja, die Leute gehen auf.
Aber dann ist er doch ein 7-Punkte-Film. Also wenn er 7 Punkte als Actionfilm ist, er ist doch ein Actionfilm. Er ist ja kein Liebesfilm. Also für
nee,
diejenigen,
die
den Liebesfilm wollen.
Ich finde die einzelnen Actionparts, wie auf dem Duckboat, wirklich nett. Weil ich sage, es ist gut gemacht.
Ja.
Aber die Geschichte ist super langweilig. Zum Beispiel der Großvater, wo ich denke, okay, das wird jetzt irgendwie alles ändern. Da ist so die ganze Zeit so eine Prämisse im Raum, wie, oh, der geht mit der Familie, da gibt's vielleicht so eine eigene spannende Geschichte. Wann kommt da so das dicke Reveal und dann ist das gefühlt.
Was soll denn bei Christopher Lloyd noch passieren?
Ja, aber das, wenn er so cool mit Zigarre einen geilen Spruch und Papa hat uns hierher gebracht, ja, weil er selber arbeiten war, dachte ich so. Ja, aber da denke ich so, da schwebt so eine Prämisse in der Luft. Vater und Sohn, da wird nochmal, nee, ist nicht. Dann hast du die Actions, die dann alle gleich aufgebaut sind. Ein bisschen Stress in der Luft, dann passiert das. Das Beste ist gleich das Erste, wie ich finde, weil es motiviert ist durch einen Klaps bei der Tochter auf dem Hinterkopf, wo ich mir so denke, Alter, der hat jetzt richtig verdient. Und ab da sinkt die Motivation und damit der Spaß dabei zuzuschauen und immer wieder so ein Shot auf ein, zwei Gegenstände, wo du weißt, okay, in 10 Sekunden wird der Gegenstand da und der Gegenstand da. Und wenn mir das halt 7-mal vorgesetzt wird, dann sage ich, das ist einzeln gesehen, gute Actionarbeit, 7 Punkte, overall. I don't care, vergesse ich. 4 Punkte. Das ist meine Antwort auf deine Frage.
Vergesse ich auch, aber...
Hallo, kannst du erst mal sagen, ob du es jetzt verstehst?
Ja, ich verstehe den Ansatz. Ich finde es trotzdem...
Ich weiß.
Ich finde es... Ja, na, ich weiß nicht. Also wenn du einen Film irgendwie in seinen Action... Also Karatewurst 1 bis 9, ne? Ich hatte jetzt Karate Warrior, ich hatte jetzt neulich Bloodsport 2 geguckt mit Daniel Bernhardt nochmal. Und dachte dann so, da ist dieses Grinsen da. Und das hatte ich auch, als ich jetzt Nobody geguckt habe. Ich sitze dann da und habe das Gefühl, wie damals, als ich in die Videothek gegangen bin und mir alles von Chuck Norris und Michael Dudikoff und Jean-Claude Van Damme geholt habe und Cynthia Rothrock. Und das ist irgendwie, macht das Freude. Das macht Spaß, diese Sachen zu gucken, auch wenn du da sitzt und denkst, ah, die Geschichte. Ah, die Figuren. Also Sharon Stone zum Beispiel als Bösewicht. Weißt du, meine Freunde. Ja, übelst scheiße.
Ja, aber mir macht das den Film wirklich auch kaputt.
Ja, normalerweise ja. Ne? Wir schauen uns ja Sachen wie, wir hatten Anfang des Jahres einen ähnlichen Film. A Working Man schlägt in dieselbe Kerbe. Ist aber ein zynischer Film, ist ein, wie ich finde, ist ein miesgelaunter Film, habe ich das Gefühl. Weil die Macher auch miesgelaunt sind. Weil die Intention dahinter einfach eine andere ist. Timo Tjahanto, der jetzt den ja übernommen hat, von, ich glaube, Ilja Naishula oder so hieß der Regisseur des ersten Teils. Der hat ja auf Netflix so ein paar Action-Klopper gemacht und ist da auch immer mal wieder in so diese Comic-Action-Richtung gegangen. Und hier hatte ich das Gefühl, es gibt eine Szene, da rennen so Bösewichte in ein Haus. Da ist Nobody gerade drin, also Bob Odenkirk. Die Kamera bleibt aber auf dem Haus und dann hörst du drin so, und dann fliegen die durchs Fenster wieder raus. Und es ist natürlich 1A Bud Spencer, Terence Hill. Ja, die beiden, die mich und mein Verständnis von Comedy-Action total geprägt haben. Und diese Comedy-Action, die habe ich als Kind immer geliebt. Und es spielt dann gleich in der ersten Szene, wo du meintest, da sind sie in so einer Arcade-Halle. Da spielt dann so Tralala-Musik ein. Und dann fliegen die Handkanten. Und Bob Odenkirk haut jemanden und wird selber gehauen. Dann stolpert er. Aber dann steht er wieder auf. Und dann sagt der Sohn hinterher, Dad. Nee, dann hält er ihm so eine Rede und sagt zum Junge, du musst deine Streits aber auch mit Worten regeln. Und dann guckt er ihn an und sagt, really, Dad? Und das finde ich witzig. Das ist so wie damals in dieser Zeit, weil er, ich finde, der Film trägt da das Herz am rechten Fleck. Der ist nicht ausgezogen, ein John Wick zu sein. Der ist nicht ausgezogen, ein hochintelligenter Actionfilm zu sein, sondern der will einfach nur Spaß machen und erinnerte mich dann halt eben so an so Videothekenquatsch von damals. Und das kann ich
wertschätzen. Ich finde, der Film will lustig sein, ist aber gar nicht lustig. Der ist Action, der ist bunte Action. Der erste hatte so noch so diesen tatsächlichen Titel auch, ein Nobody, den wir als niemand kennenlernen, der seine Mülltonnen rausstellt und den Nachbar grüßt und eigentlich ein total langweiliges Leben führt. So, da konnten wir noch so ein bisschen erkunden. Was hatten der eigentlich? Aber hier ist das Opener auch gleich. Er legt sich gleich mit 3, 4 verschiedenen Gangs an und klar, eine Fahrstuhl-Action-Szene muss rein. Und ich finde, das beste Pulver verschießt er sehr früh. Und deswegen fühlt er sich in der zweiten Hälfte für mich ganz schön zäh an. Vor allem, es gibt irgendwann auch einen Part, wo quasi so A-Team-mäßig ein Ort präpariert wird für einen Showdown. Und aus diesen Präparationen, es wird so wenig draus gemacht. Ich finde, der hat ganz oft, wirkt er so wie gleich kommt was Geiles und dann ist es immer nicht so geil.
Ja, aber für mich war das genug so.
Das ist ja auch in Ordnung.
Ich mag die Prämisse irgendwie. Das hat mir beim ersten Teil schon gefallen, dass es ein Held ist, bei dem du erst dachtest, so ging es mir die erste Hälfte von Nobody, was will denn der? So, der kriegt auf die Fresse da im Bus und irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Und dann stellt sich irgendwann heraus, der findet es geil, sich da anzulegen mit denen, weil er Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt aus dem Geburt raus war und sich einfach nicht mehr prügeln konnte und nicht mehr jemanden umbringen konnte. Und du merkst jetzt im zweiten Teil nochmal mehr, der ist so in seiner Rolle verhaftet, weil er einfach ein Mörder ist. Der liebt es, Leute umzubringen oder ihnen auf jeden Fall krass weh zu tun und ist natürlich als Prämisse schon...
Na, ist auch sehr verschuldet.
Das ist natürlich total absurd. Ja, das ist ja nur ein Vehikel. Das ist ja nur ein Vehikel, um zu erklären, warum er irgendwas macht. Da hat sich das Drehbuch dreht sich und wendet, um irgendwie diese Geschichte auch die Leute da in den Urlaub zu bekommen. Nichts ergibt hier Sinn. Ich will ja gar nicht sagen, dass das in irgendeiner Form Sinn ergibt, aber ich finde, das ist diese Macho-Scheiße.
Aber ist ja doch auch nicht so dolle, oder?
Doch, schon.
Ist ja so.
Also er liebt es, Leute zu verprügeln und eigentlich geht es dann nur darum, dass er der krasse Typ ist, der allen auf die Fresse haut. Alle Probleme boxt er weg.
Ja, ist das typisch Macho, mit Aggression zu reagieren einfach nur?
Naja,
also er boxt ja nur weg.
Ist ein typisches männliches Ding, ne? Aggression.
Aber seine Figur ist ja aber immer in einer Verteidigungshaltung. Geht er nicht proaktiv rein und haut wem aufs Maul, der es nicht verdient hat? Dafür macht es mich nicht so macho.
Ja, aber er ist schon...
Er ist nicht so ein Verdränger, nicht so, das ist mein Platz, sondern...
Na, erstens sucht er ja die Gefahr, indem er solche...
Eigentlich mit seiner Familie chillen da an dem Ort und dann gehen ihm aber alle auf den Pimmel, wollte ich sagen. Also, dass da...
Ja,
da
aber er gleich in der ersten Situation ist er... Ich meine, wenn jemand deinem Kind einen Klaps auf den Kopf gibt...
Na, da bin ich aber auch richtig...
Gut, aber
ich habe zu dir sogar im Kino gesagt, ich habe meine Flasche in der Hand umgedreht und habe gesagt, Alter, da wäre ich jetzt aber...
Ja, Klar.
Sorry, ich war sofort Sicherung durch.
Genau, aber es gibt andere Arten, damit umzugehen, möchte ich meinen. Ja, ja. Und dann hast du, ne, wenn du diese Linie überschreitet, dann finde ich, dann bist du schon auch der Aggressor, Punkt. Also, weil du kannst dann aus der Situation gehen. Du bist, also klar kann man sagen, aber er hat angefangen, weil er hat meine Tochter geschubst. Aber ja, trotzdem kannst
ein
du
erwachsener
an dem
Mann
Punkt,
ein Kind schlägt.
Trotzdem kannst du an dem Punkt noch eine Entscheidung treffen.
Kannst du immer.
Ja.
Du kannst immer sagen, nee, mach ich nicht, dreh mich um und geh weg. Weiß nicht.
Also ich wüsste nicht, wie ich reagiere, weil ich
Minderjährige schlagen, wenn Erwachsener minderjährig, kann ich nicht.
Klappst auf den Hinterkopf. Ich wüsste, also wenn meine Tochter daneben steht und ich dann die Wahl habe, meiner Tochter zu zeigen, guck mal, Gewalt ist hier die Lösung. Das ist ein Learning, das möchte ich meinem Kind nicht mitgeben. Das finde ich toxische Männerscheiße und da bin ich raus.
Du hast ja recht.
Also mir würde das auch das Blut kochen.
Wir üben das einfach mal. Wenn das nächste Mal da ist und
mir würde das Blut auch kochen, aber ich glaube, ich hätte noch die Selbstbeherrschung, ja, dass ich auch weiß, ey, da ist ein Kind dabei, das im Zweifelsfall verletzt werden kann, wenn ich jetzt mich hier in irgendeine Schlägerei begebe. Auf keinen Fall mache ich das.
Das ist ja klar, dass du dann nicht eine schlimmere Situation für den Menschen hervorrufst. Ich sag ja nur, ich saß im Kino und war so, da sitzen wir ja auch im Kino mit der Idee, dass das ja genau ausgelöst werden soll beim Publikum.
Ja.
Insofern, mein Film ist es leider nicht, aber vor allem, weil ich den ersten auch mochte und dann schon beim Trailer so war, soll es so höher, weiter, besser? Ich sag dir, was mir gefehlt hat, du hast ihn bestimmt nicht gesehen, wir sind die Griswolds. Hast du den gesehen? Für mich neben Game Night eine der besten Komödien in den letzten Jahren.
Ja.
Das ist so lustig. Das ist diese Chevy Chase-Nummer damals,
ja, ja,
aber mit Ed Helms und so. Und dieser Faktor, dieser Familie fährt in den Urlaub-Faktor erstmal, so ein bisschen Spaß, ein bisschen absurd, diese Fallhöhe. Der Film ist, der fängt brutal an und bleibt brutal. Es gibt niemals so ein Relief, wo er so mal ganz kurz so ein bisschen seicht, weicht, Familie und dann kommt der große Fall.
Ich finde aber schön, dass Connie Nielsen hier so eine schöne Rolle hat, wo sie tatsächlich ein bisschen passieren darf. Also ich finde, die ist durchaus ein bisschen mehr als nur die ab und zu mal, im ersten Teil ist sie ab und zu mal da gewesen, aber hier hat sie schon eine tragendere Rolle als jemand, die dann auch eine lustige Entscheidung trifft, weil sie dann gesagt, go get him, statt sich einfach nur als die nervige Alte hinzustellen. Also so hätte man sie auch schreiben können, die ganze Zeit sagt, nie bist du für uns da, sondern ich finde, hier ist eine schöne Balance gewahrt. Eine Frau, die gleichzeitig Mutter ist, die aber irgendwann mal sexy fand, dass er ein gefährlicher Typ ist und das jetzt auch weiter noch mit unterstützt und am Ende sogar was macht, wo ich dachte, ja, hilarious.
Aber ist dieses Go-Get-Em jetzt nicht genau das, wo du gerade gesagt hast, das willst du eigentlich nicht?
Nein.
Gewalt ist die Lösung?
Ja, aber das ist doch eine Filmvariation, ne? Also es ist ja in dem Fall, wir bräuchten hier ja gar nicht darüber reden, weil, ja, weil ich ja sage, das ist ein Film, ja, okay, der diese toxische Männlichkeit irgendwo aus den 80er Jahren hervorruft. Und das kann man kritisieren, aber ich finde es immer noch besser, weil es hier mit einem Augenzwinkern passiert, als in einem A Working Man. Das ist ein Film, den ich dann eben...
Ja, okay, der war Katastrophe. Aber ich muss auch sagen, für mich war Connie Nielsen auch eher jemand, der so als Stichwortgeberin die ganze Zeit einfach nur die Leine an dem Hund gehalten hat. Also der quasi sagt, hey, wir haben Urlaub, hey, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Kannst du dich bitte zurück? Und dann meinen, ach komm, jetzt mach. So, um das Finale halt dann auch zu ermöglichen, so mit dem ganzen Familiensupport. Ich habe das als wenig empfunden.
Es ist wenig. Es ist wenig, aber es ist für mich was, wo ich sage, hätte ich damals als kleiner 11-jähriger Junge, wäre ich in der Videothek gewesen, hätte dieses Cover gesehen. Gut, das Cover hätte mich jetzt nicht so angesprochen, aber hätte ich das umgedreht und gesehen, oh, hier fliegen die Fäuste. Das will ich gucken. Und am Ende sagt RZA einen Spruch wie Principle Number One, don't bring a machete to a fight with a katana. Den Witz fand ich voll, also den habe ich jetzt natürlich nicht ganz so gut rübergebracht, aber den fand ich richtig gut in dem Moment, weil so sind die Sprüche damals tief geflogen in den Filmen damals. Und das ist okay. Der
das
Film,
ist immer ein cooler Kampf.
Der Film floppt krass. Niemand, du siehst ja auch an den Kritiken, niemand interessiert sich für die Kritiken. Also nirgendwo funktionieren die Videos dazu. Der Film ist quasi nicht existent, habe ich das Gefühl.
Könnt ihr trotzdem seit heute im Kino gucken, wenn ihr wollt.
Ja.
Ist raus. Nobody 2. Wir bleiben aber im Kino. Da ist ein Film, der hat echt einen Running Gag. Also nee, andersrum. Da ist ein Film. Da ist ein Film raus. Neuer Animationsfilm ist raus. Nächste Woche kommt er, wo wir im Urlaub sind. Deswegen wollen wir den mit hier reinnehmen. Und zwar die Gangster Gang 2. Du mochtest den ersten Teil?
Ich habe jetzt gesehen, ich dachte, ich habe den gemocht, aber ich habe dann bei Letterboxd habe ich raufgeguckt und gesehen, ich habe dem 2,5 gegeben. Das heißt, ich mochte den nicht, fand den mittelmäßig. Ich habe den nämlich im Flieger geguckt damals, als wir, glaube ich, auf die Malediven oder nach Bali geflogen sind. Und der hatte so Elemente, aber das war's, offenbar.
Auf jeden Fall zweiter Teil jetzt, die Gangster Gang, eigentlich eine böse Gruppe.
Habe ich was Falsches gesagt gehabt gerade?
Nee, ich war nur in diesem Malediven, Bali, ich war noch so, noch Saint-Tropez. oder noch
ja, das, die zwei Urlaube, die ich gemacht habe. Ja,
ich war nur gerade so in so einem Sing, ich bin im Urlaubsmodus, Mann, lass mich.
Ja.
Immer auch aufmüpfiger. Pass mal auf jetzt. Also, Gangster Gang 2, ich hole euch kurz ab. Erster Film, eine Gang aus einem Wolf, einer Schlange, einer Tarantula und zwei anderen Haie noch unter anderem, sind eigentlich böse und am Ende des Films sind sie gut und haben jetzt das Problem, jetzt sind sie gut, aber nachdem sie alles Mögliche an Banken ausgeraubt haben, finden die keinen Job im Alltag. Weil jeder kennt die Gangster Gang und dich bei einer Bank zu bewerben, die letzte Woche geführt und ausgeraubt hast, geht natürlich nach hinten los. Und deswegen hängen die in ihrem Loft rum und wissen nicht, wie sie ihr Leben finanzieren sollen. Bis auf die Schlange, die ist entspannt, geht zum Yoga, geht zum Wellness, Mr. Snake und dem geht's irgendwie gut. Und darüber baut sich dann eine Geschichte auf, in der es zu verschiedensten Rauben kommt, eine Verkettung, von denen die Öffentlichkeit wieder denkt, oh, könnte das heimlich doch die Gangster-Gang sein? Dann gibt es ein Mittel, auch ein filmisches Stilmittel, direkt so benannt, was alle diese Räuber miteinander verbindet und die Gangster-Gang wird wieder gezwungen, irgendwie zu partizipieren, um Gerechtigkeit herbeizuführen, die Menschen zu retten und das kann sich aber die Gouverneurin und die Polizeichefin auch nicht einfach mit angucken. Und damit hast du wieder ein großes Tohuwabohu in einem Film, bei dem ich am Anfang dachte, boah, fängt der langweilig an, obwohl er eigentlich direkt mit so einer gefühlten James-Bond-Szene anfängt, nämlich direkt mit so einem Heist irgendwo in den Emiraten oder so. Und dann in diesen Alltag reinsteigt und ich dachte, ah, hier will so gar kein Drive aufkommen. Aber dann verdichtet sich das und dann sind die Figuren und die Energie unter dieser Gang und neuen Figuren die ganze Zeit sich immer weiter so nach oben steigernd und mit so einer Chemie, aber vor allem der Look, die Musik, der Schnitt, das Tempo, dass je länger der Film geht, ich den immer mehr mochte, bis hin zu wirklich einer spektakulären Szene, wo ich danach zu dir meinte, ey, das fand ich wirklich krass, du meinst auch sofort. Das
Finale
geht's um
war
den,
mega, ja.
Es geht um den Einstieg in ein Gefährt, sagen wir es mal so. Einer der besten Animationsszenen, die ich seit langem gesehen habe, das die da war. Zusammenkommt.
Ja.
Und damit rettet der sich auf sehenswert bei mir, weil er wirklich, finde ich, ziemlich langatmig und langsam anfängt und die deutsche Synchro ganz furchtbar klingt.
Das hasse ich. Dass sie uns in der Pressevorführung die deutsche Version zeigen, finde ich so banane. Ein
Animationsfilm in der letzten Presserunde, muss man sagen.
Ja, ich kann natürlich irgendwo nachvollziehen, dass man auch sagt so, ey, das deutsche Publikum wird vermutlich den Film am ehesten in einer deutschen Variante gucken und dann habt ihr ihn den jetzt auch so gesehen. Aber wir sehen dann den schlechteren Film, weil ich finde, dass Synchronarbeit und das muss ich jetzt leider, ne, also hier vielleicht hören Leute aus der Branche zu, ich finde, sie ist deutlich schlechter geworden. Wir haben jetzt, gestern ist erst jemand verstorben. Jetzt gucke ich aber
von
nach.
Von Benicio del Toro, Thorsten.
Thorsten Michaelis ist gestern erst gestorben. Der hat Sean Bean, Wesley Snipes, Benicio del Toro und Chris Tucker unter anderem gesprochen. Ne, also es sind ein paar Stimmen gegangen, auch die Sprecherin von Gillian Anderson, die ich neulich angesprochen habe. Und jetzt komme ich leider nicht auf den Namen, das ist richtig peinlich wieder. Die ist auch verstorben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass die alten Talente weg sind, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren, wo es jetzt auch zu so einem üblichen Ding geworden ist, einfach mal irgendwelche Influencer hinzustellen und zu sagen, die können jetzt auch was hinter dem Mikrofon, stellt sich meistens heraus, nee, können sie nicht. Und dass da irgendwie vielleicht dieses Bild entstanden ist von, wir können den Leuten alles andrehen, ist ja auch nur eine deutsche Synchronisation. Also ich finde das wesentlich schlechter als das, was wir früher bekommen haben. Wesentlich. Und das finde ich echt enttäuschend. Und
ja, es ist ja auch die Masse an Produkten. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Dietmar Wunder, den wir ja hier sitzen hatten. Ne? Der hat sicherlich Hörspiele gemacht und Lesungen. Und dann hat er bei Computerspielen mitgesprochen und Kino. Aber dann kommt dieser Streaming-Markt. Und da sind einfach für ganz viele Stammsprecher so viele Sachen dann drin, mit dieser Menge an Serien. Ich meine, Dietmar jetzt mit seiner bekannten Stimme spricht dann sowas wie Happy Gilmore 2, spricht sowas wie Knives Out 3. Das sind aber schon wieder 2 komplette Filme, die du mehr in einem Jahr hast, nur von einem Streamer. Und dann hast du so ein ganzes Mittelfeld an relativ hochwertigen Stimmen, die dann aber ganz woanders auch viel stattfinden und ich kann mir vorstellen, dass dann weniger Zeit da ist und wenn man dann sagt, ach, wir brauchen jetzt nicht den Take und das mischen wir ab, overall hörst du das dann in so einem Film. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann einfach weniger Budgets mit weniger Qualität einhergeht und gleichzeitig so viel Arbeit da ist. Jetzt muss ich aber sagen, wir hören so selten Deutsch, dass ich es immer wieder auch ganz befremdlich finde, auf die deutsche Tonspur überhaupt mal zu wechseln und das mal zu hören. Dass
das richtig,
ich nicht weiß, ob das ein Blick zurück in so eine Erinnerung ist, dass es besser war.
Nein.
Oder ob es wirklich besser war.
Ganz, ganz sicher. Ich habe, oh, was waren das, die Tage? Habe ich erst wieder irgendeine Synchro von einem Film, da habe ich deutsche Szenen rausgesucht von Komödien, weil ich gerade ein Video dazu mache. Und es war, glaube ich, zu, nicht Ritter der Kokosnuss, sondern Das Leben des Brian.
Mhm.
Und habe dann auch andere Komödien aus ungefähr so aus dieser Ära und dachte so, ey, damals war die Synchronarbeit sie war einfach besser. Die Sprecher waren pointierter, sie haben das besser drauf gehabt. Und wenn ich das heute zum Beispiel und bei Gangster Gang, wer war denn da? Da war doch der Wolf, ist doch sogar jemand Bekanntes. Wo ich dachte, es ist ja schlimm. Also der Wolf ist schlimm. Die alle waren schlimm. Die einzige, die ich noch, die Schlange fand ich noch ganz gut gesprochen.
Die Elster war auch noch ganz okay.
Genau, die Elster war gut, aber einige waren
so, vor allem so leblos.
So leblos, genau. Leblos, so, ja. Sie haben keinen Wiedererkennungswert. Jeder, also da könnte auch Martin könnte dann die sprechen.
Das finde ich gut. Ich finde, wir müssten Martin auch mal mehr unter so einen Scheffel stellen. Wir können nicht immer hier glorifizieren.
Genau.
Er braucht das mal.
Selbst ein Martin könnte das. Und wenn Martin das schon könnte, dann ist wirklich alles verloren.
Only a true friend would be that truly honest.
Er hat jetzt Doppel-Fuck you gezeigt gerade. Ich glaube, es
nee, also das finde ich, das ist nix. Das
ja, zu und wenig. Dem, also bei Gangster Gang 2 auch so störend, dass du richtig merkst, dass der bessere Film dann ja in der Originalversion da ist. Weil du eben auch so in so Schnitten, es gibt zum Beispiel, sag mal so, der Film reicht von Wrestling bis Weltall. Und da sind so viele coole Ideen dann auch drin, auch mit so Sprüngen, die so ein bisschen auch an die Spider-Verse-Filme erinnern, dass du merkst, dass diese manchmal lethargische Art des Sprechens das ganz schön runterzieht. Das ist wirklich sehr schade, denn der Film selbst, der ist nett. Deutlich besser als der erste Teil. Und das war es auch schon zu dem Film. Nee, was willst du denn sagen?
Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand die eine Szene am Ende fand ich mega gut. Ich habe auch gemerkt, dass mein Interesse gewachsen ist, je länger der Film lief. Weil die Geschichte, die sie dann erzählen, die ist ganz nett. Und da sind immer mal nette Ideen mit eingewoben. Ich würde dem 3 Sterne geben, also ein bisschen mehr als dem vorherigen Film. Und ich erinnere mich an den vorherigen Film offenbar nicht mal mehr. Ist jetzt kein Muss. Aber ich finde nett.
Könnt ihr ab nächste Woche im Kino schauen. David.
Fit for TV.
Hast du geguckt?
Ja.
Alle 3?
Ja.
Wie fandst du?
Nicht so gut.
Ich habe 2,5 Sterne gegeben.
2,5 Sterne?
Ja, 2,5. Ich habe zwischen 2 und 2,5 geschwankt.
Ich auch. Ich habe 2,5.
Geht sehr vorbei. Geht sehr vorbei genau an dem, was ich gehofft habe.
Ja.
Und macht im Grunde eigentlich das Gleiche, was sie der Serie vorwerfen.
Eigentlich weiß ich gar nicht, wo es hingeht.
Sie arbeiten eigentlich nur die Geschichte von The Biggest Loser auf. Und also wir reden über Fit for TV. Das ist eine Netflix-Mini-Doku-Serie mit 3 Episoden. Und da geht es um The Biggest Loser. Kennt ihr auch aus Deutschland, weil es eben ein Milliarden-Franchise-Ableger ist, der ursprünglich mal als Fernsehserie oder Fernsehshow in den USA gestartet ist. Und damit spielt das der größte Verlierer. In Wirklichkeit ist aber darum geht, dass die Menschen gewinnen einer Gameshow, die am meisten Gewicht verlieren. Aber da immer wieder konfrontiert werden mit Essen, den sie kaum widerstehen können, müssen unter geringster Kalorienzufuhr wochenlang Workouts absolvieren, um sich dann beim, weiß ich nicht, wöchentlichen Wiegen zu feiern, wie viel Pfund sie abgenommen haben. So, das kennen wir so ein bisschen, dieses Showkonzept. Ich habe das nie gesehen. Ich gucke keine Fernsehshows.
Es gab es in Deutschland auch.
Gab es. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
Keine Ahnung.
Ich gucke das immer nicht. Ne? Ich bin ja selber übergewichtig und denke dann immer auch so, oh, es ist so, weil, also die Leute strugglen doch mit dem Gewicht und dann einfach nur es zu verlieren, weil ich hungere, ist nicht die Lösung, weil es kommt dann zurück. Du wirst ja nicht ewig hungern. Du musst ja nachhaltig eine Strategie entwickeln, um das loszuwerden.
Ja.
Und ganz psychologische Ebene, wofür Essen steht, warum das genutzt wird als schneller Relief und Dopamin-Kick gegen den Cortisol und den Druck und den Alltag und bla bla bla. Alles, was dahinter steht. Jedes Kilo zu viel steht ja irgendwo meistens für etwas, womit du noch nicht richtig umgehen kannst in deinem Leben oder wofür du nicht Zeit findest, für dich Raum zu schaffen. Auf jeden Fall, darum geht das gar nicht in der Serie.
Nee. Also das fand ich noch das Komischste. Ich fand das seltsam, dass diese 3 Folgen im Grunde gar nichts erzählt haben mir, weil ich dachte am Ende, was war denn jetzt der Punkt, um mir zu sagen, dass solche Shows, dass da Leute ausgebeutet werden, dass sich über die zum Teil lustig gemacht wird. Ach, okay, das ist jetzt keine Erkenntnis. Also das gesamte Reality-TV ist so aufgebaut. Das eine, wo die ganze Zeit Konflikte aufgebauscht werden und Leute sich dann anschreien auf niedrigste Art und Weise. Das andere, weil sie, was ist, Ochsenhoden im Dschungelcamp essen müssen und dann wieder andere Sachen, wo sie nackig über den Strand laufen oder einfach dick sind und weniger dick sein wollen, aber dann halt Sachen eingeführt werden, wo man sich trotzdem über sie belustigt, wo man mit dem Finger auf sie zeigt. Und diese Doku versetzt jetzt alle möglichen Leute vor die Kamera, die das wiederholen. Aber eigentlich fehlte mir so diese Erkenntnis. Also diese Doku hat nichts herausgearbeitet. Und das Krasseste fand ich halt, dass sie dann irgendwann diesen Schwenk bekommen will, um mir zu erklären, ja, aber da gibt's ja auch noch. Also was die Doku schon macht, ist, dass sie sagt, ganz viele Leute, und das wusste ich nicht, die daran teilgenommen haben, eigentlich der Großteil ist wieder dick geworden danach.
Das hast du nicht mitbekommen damals in den Medien?
Nein, das war echt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dieses ganze Thema, weil ich mich überhaupt nicht darum gekümmert habe. Ich habe irgendwann aufgehört, Fernsehen zu gucken vor über 10 Jahren und habe mich dann nicht mehr dafür interessiert. Und deswegen, das war für mich neu, aber diese Doku verfehlt völlig einen Punkt, nämlich wenn du, und das muss man sagen, um so dick zu werden, brauchst du eine Essstörung oder eine Esssucht. Und die ist in der Regel, jetzt werden jetzt wieder Leute schreiben, das lese ich hier gerne, dass ich mit meiner Küchenpsychologie komme, aber ich finde nicht, dass das Küchenpsychologie ist. Die ist in der Regel ein Coping-Mechanismus eigentlich immer. Sprich, du hast eigentlich andere Probleme. Du isst, weil du irgendwas anderes kompensieren willst, irgendwas Schmerz damit erdrückst, platt machst. Es ist immer eigentlich ein Thema, was du bearbeiten müsstest. Und wenn du das nicht tust, dann ist die Chance, zurückzufallen. Ne, weil wenn das, weswegen du eigentlich mal gegessen hast, nicht geregelt ist, dann ist die Chance hoch, dass du wieder essen wirst oder dass eine andere Sucht das ersetzt. Auch das ist möglich. Dass du plötzlich drogensüchtig wirst.
Ja, oder Sex oder spielesüchtig.
Genau.
Das Substituieren dann.
Genau, du verteilst diese.
Aber Küchenpsychologie, also 100% gebe ich dir da recht. Und ich würde sagen, wir beide gemeinsam sind einigermaßen in der Materie.
Ich würde mich befähigt dazu fühlen, das so zu sagen zu können. Und dementsprechend, das macht diese Doku gar nicht klar. Und da dachte ich, das ist, als würde man da drum herum reden und das völlig aussparen. Und so saß ich da und dachte, was wollten sie mir denn jetzt hier erzählen?
Es beutet halt wie in so einem zweiten Run nochmal die gleichen Leute aus.
Ja, so ein
und
bisschen, ne?
Und vor allem das erste Mal wollen die Leute das Geld und wollen abnehmen. Da verdienen sie in The Biggest Loser das Geld damit, dass sie mit dem Wunsch dieser Menschen spielen.
Ja.
Und nachdem sie dann gedemütigt worden sind, aber die Aufmerksamkeit mal genossen haben, die sie für sich vielleicht mochten, nutzen sie jetzt wieder das Rampenlicht der Aufmerksamkeit, aber wollen sich nicht wieder als Opfer darstellen, weswegen sie nicht wieder in diesen dicken Part zurückfallen, sondern die Show anprangern. Und ich fand das so ganz komisch, das war wirklich so eine, diese Mini-Doku-Serie macht's eigentlich nicht anders als The Biggest Loser. Und
sie
zieht da auch nochmal so einen Voyeurismus raus. Und ganz absurd ist, weil sie irgendwann dann auch noch, also da gibt es in der letzten Folge noch so einen Unterton von wegen, ja, so eine Sendung brauchst du jetzt auch nicht mehr, wo es Ozempic gibt. Also wo es Ozempic und die Wegovy gibt.
Das war ganz weird.
Seitdem
ist
die Fettwegspritze von Eli Lilly und Novo Nordisk.
Das wirkte wie so eine Werbung.
Ja, und ich meine, ich höre das auch immer wieder bei Leuten wie Sascha und so, die ja sagen, ey, es ist total, also, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, aber wenn du mal diese Meinungs-YouTuber so laufen lässt, die sagen, es ist schon auffällig, wie viele Influencer jetzt gerade aus dem Nichts abnehmen. Und die sagen, ey, das müssen diese Spritzen sein. Aber keiner sagt das offiziell. Also der Markt ist ja auch einfach riesig davon, aber das ist so ganz skurril, weil davon kennt man keine Langzeitauswirkungen und so, das dann so in so ein Netflix-Ding schon mal reinzubringen.
Auf gar keinen Fall nehmen. Also
aber weißt du, wie viele Leute da draußen sind, die sagen, ja, probiere ich? Das ist halt total krass und man weiß nicht, wie Langzeitauswirkungen sein werden und vor allem, du musst es immer nehmen. Du kannst nicht, du kommst, wenn du runterkommst, dann ist es wieder vorbei. Long story short, darum soll es ja auch gar nicht gehen, dass das überhaupt eine Rolle spielt bei The Biggest Loser-Doku, einer Serie, die eigentlich schon seit Jahren abgesetzt ist, weil das ist ja erst eine Entwicklung der letzten 2 Jahre, diese Mittel.
Ich glaube, das ist eher ein Problem. Also ich habe jetzt gar nicht diesen Punkt gesehen, dass die nochmal vorgeführt werden. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Macher nicht wussten, was sie wollen. Dementsprechend die Leute einfach haben reden lassen und das ging in zig Richtungen. Ne, es gab diesen einen Typen, der hatte die meisten Kilos abgenommen in der Sendung. Und der Moment, wo es vorbei war, wo die Sendung dann nicht mehr da war, hat er offenbar, ne, musste er ins Leben zurück. Und in diesem Leben hat er dann nicht mehr verstanden, wie er sich jetzt damit auseinandersetzen soll und stellte irgendwann fest, er ist ja doch wieder. Warum ist er wieder? Diese Frage hat er sich nie gestellt, sondern setzt sich jetzt vor die Kamera von Leuten, die sich freuen, irgendwie eine Doku zusammenzuzimmern und sagt dann, ja, aber da diese Show. Und da dachte ich so, nein, du bist das Problem. Und das sage ich, ne, nicht mit dem Finger, den ich auf jemanden deuten möchte, sondern das ist man halt, ne, du kennst es selber ja, das ist das Ding. Auch ich habe da so meine Erfahrungen mitgemacht. Dementsprechend, da müssen wir uns dann alle mit selbst auseinandersetzen. Und das wird in dieser Doku nicht rübergebracht.
Das ist ohnehin immer so. Immer wenn Leute meinen, alle anderen sind schuld, kannst du dir sehr sicher sein, sie sollten sich selbst mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das ist ja wie ein isoliertes Experiment. Du setzt etwas oder jemanden in ein Umfeld, in dem Fall wenig Kalorien, extrem viel Sport, und dann entziehst du dem dieses Umfeld und bringst ihn wieder in sein abgestammtes oder gewohntes Umfeld zurück. Naja, dann ist logisch, was passieren muss.
Ja, und dann sitzen dann deine Ärzte da, Ärzte, die nicht begriffen haben, angeblich. Also es gab diesen einen Showarzt. Und dieser Showarzt sitzt jetzt im Nachhinein da und sagt so, also er habe von nichts gewusst. Und er fand das auch alles gar nicht so gut, was da bei der Show lief. Deswegen ist er auch irgendwann gegangen. Stellt sich dann heraus in irgendwie Folge 3, er ist bei Staffel 12 gegangen. Also 12 Jahre fand er das okay genug, aber dann ist er dann irgendwann fand das nicht mehr okay. Und ich dachte so, das ist ein bisschen weird. Ich find's weird, dass diese Doku auch im Grunde ausschließlich Leute zu Wort kommen lässt, die irgendwelche Stakes in diesem ganzen Ding hatten. Die Produzenten, den Arzt, die ehemaligen Trainer, also alles Leute, die auch irgendwie ein bisschen was zu verlieren haben. Da ist keine einzige Person mit dabei, die einen neutralen Blick darauf hat. Also einen Arzt zum Beispiel mal vor die Kamera zu setzen, der das Ganze einordnet, passiert hier nicht. So, und dementsprechend hast du dann da Leute, denen dann nicht aufgefallen sein will, dass der Metabolismus sich nicht mitentwickelt, wenn du innerhalb von 6 Wochen oder so dich runterdonnerst um 20 Kilo. Na, dass natürlich der Körper überhaupt nicht hinterherkommt. Das sollte doch wohl klar sein. So, und das muss man erst herausfinden in der TV-Show. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und dementsprechend, das wird einfach so in die Kamera gesagt und das lassen die Macher zu. Und deswegen ist es eigentlich schon ein ganz schöner Schrott, der hier an die Öffentlichkeit
und so
vertragen
wurden aus
wird.
2 Sternen 1,5 Sterne.
Ja, ich habe 2,5 gegeben, da muss ich nochmal rübergehen. Fällt mir jetzt erst auf.
Weiter geht das. Oh, ich will eigentlich gar nicht mit dir über diesen Film reden.
Ja, ich habe mit Carly den ja geguckt.
Achso, nee, dann reden wir über einen anderen. Du meinst Night Always Comes?
Ja.
Ich wollte Materialists, meinte ich.
Ah ja. Ach, den haben wir ja auch noch. Oh Gott.
Ja, es ist viel, Leute. Pass auf, Night Always Comes. Was habe ich da gegeben? 5 Punkte, auch 2,5.
Ach, nur so wenig, weil ich saß da und dachte, oh, ich habe keine Lust auf den Podcast, den würde er gut finden.
Nee, die Prämisse geht ja völlig verloren. Also diese Gentrifizierungsidee finde ich ja grundsätzlich, das spielt ja dann, also es ist ein Film um eine Frau, die sich mit ihrem Bruder, der Down-Syndrom hat, und mit ihrer Mutter, die wenig Verantwortung zeigt, versucht über Wasser zu halten am Rand von Portland und kann für $25.000 das Haus kaufen, in dem sie wohnen, was schon sehr runtergekommen ist, aber endlich mal ein eigenes Zuhause zu haben. Dafür haben sie auch lange gespart. Stellt sich heraus, die Mutter kommt nicht zum vereinbarten Vertragsunterschreibungstermin und kauft ein Fahrrad in der Mazda Madness, also im Mazda-Wahnsinn, und die Kohle ist futsch. Jetzt hat sie eine Nacht Zeit, um irgendwie $25.000 zu besorgen, um dieses Haus zu kaufen. Und dann ist es so ein Lauf gegen die Zeit, der immer so brutaler wird durch die Unterwelt von Portland. Also ich finde, wäre da nicht Vanessa Kirby, die das ganz gut macht? Die interessantesten Sachen vom Film, nämlich diese ganze Verdrängung und Gentrifizierung, Immobilienboom, die Leute können sich das nicht leisten, die Gesellschaftskritik geht verloren. Diese Mutter ist unausstehlich von Jennifer Jason, die als Charakter spielt aber gar keine Rolle, weil eigentlich könntest du die Hauptfigur darüber ja charakterisieren. Warum ist denn die so scheiße? Warum bleibt die überhaupt mit ihrer Mutter
irgendwo? Ich finde die gar nicht so scheiße.
Nee, als Mensch, nicht als Schauspieler.
Finde ich auch nicht.
Die nimmt ihre Kohle.
Ja, aber das.
Hey, wenn wir beide zusammen über Jahre Kohle sparen und ich beschließe, nicht mal ohne dich zu fragen, das alles auszugeben für egal was und wäre es ein großer Kaugummiautomat.
Ja, aber ich hatte.
Wäre das frech?
Ich hatte das Gefühl, dass die Person versucht hat zu kommunizieren. Also Jennifer Jason Leighs Charakter hat versucht zu kommunizieren mit Vanessa Kirbys Charakter. Ganz am Anfang macht sie das auch. Und es gibt so eine Situation, die habe ich beim Gucken schon nicht verstanden, weil Jennifer Jason Leigh kommt nach Hause, hat diesen neuen Mazda sich gekauft für $25.000 und dann reagiert Vanessa Kirby auf eine Art und Weise, die ich total seltsam fand. Das fand ich so unterverkauft, weil sie so, du hast den jetzt gekauft? Ich wäre ausgerastet. Ich hätte die angebrüllt. Ich hätte die geschüttelt, wenn ich in derselben Position gewesen wäre, ne? Weil man merkte ihr eigentlich so eine Nervosität an. Man versteht ja auch, was da gerade auf dem Spiel steht, und deswegen hat sich irgendwie das nicht ergeben, sodass ich dachte, warum reagiert die so seltsam?
Also bei Freunden ja, aber bei eigenem Elternteil ist man doch manchmal so enttäuscht. Also kennst du das nicht? Oder weiß ich nicht, ob du das kennst, aber ich habe das manchmal, dass ich mich manchmal so enttäuscht über meine eigene Erwartungshaltung bin, weil ich es ja eigentlich besser wissen müsste.
Ja, das kenne ich.
Und dann da verharre ich auch in so eine Verstummung, wo ich mir so denke, naja, das hast du jetzt
man
erwartet.
Man ist dann am ehesten enttäuscht, ich meine, von sich selbst.
Genau, und da habe ich manchmal, oder hätte ich gar nicht die Kraft, sauer zu sein und rumzuschreiben. Ich denke, nee, der war doch schon immer so.
Ja.
Was habe ich mir denn hier gedacht? So sehe ich es, weil es ist ja auch eine Mutter-Tochter-Ebene, aber es fühlt sich nie wie eine Mutter an, weil sie so verantwortungslos ist.
Ja, sie sieht auch nicht so aus.
Ich meine das, nur ich ernst explizit, so sehe ich das.
Ja, aber mein Punkt ist, den ich eigentlich machen wollte. Ja. Am Ende merkst du ganz deutlich, dass die gesamte Filmhandlung völlig vermeidbar gewesen wäre, wenn die sich diese beiden Personen einmal miteinander unterhalten hätten, aber auch zugehört hätten. Weil da stellt sich etwas heraus, was alles obsolet macht. Alles. Und es stellt sich auch heraus, dass Vanessa Kirby nicht, also dass ihre Figur im Film nicht alle Latten am Zaun hat. Weil sie das merkst du dann im Verlauf des Films auch, sie ist Sexworkerin, sie ist, hat auf jeden Fall mehr als nur ein Problem und ist offenbar so raus auch aus diesem Family-Leben, dass sie gar nicht verstanden hat, dass das, was sie da zu retten versucht, gar nicht zu retten ist oder gerettet werden muss. Und das hat mir am Ende nochmal einen besonderen Schlag verpasst, weil ich fand die Handlung durchweg abstrus. Ich fand dieses ganze Konstrukt, fand ich so bescheuert. So jede Station, die da Vanessa Kirby durchgemacht hat, fand ich so als Entscheidung des Charakters, fand ich irgendwie seltsam, konnte ich nicht nachvollziehen, wirkte nicht echt, wirkte nicht glaubwürdig. Das Problem ist für mich noch am meisten, dass Vanessa Kirby ist halt eine Hollywood-Schauspielerin, die sieht genauso aus, ne? Ein bisschen Botox im Gesicht. Du kriegst aus der die reiche Frau nicht raus. So, das könnte man auch noch spielen. Ich finde, Vanessa Kirby ist keine schlechte Schauspielerin, aber in dieser Rolle funktioniert sie gar nicht. Ich nehme ihr nie, also im Film wird erzählt, dass sie seit sie 16 ist, eine Sexworkerin ist. Das nehme ich nie ab, nie. Zu keiner Sekunde kommt das irgendwie an. Und dann will mir der Film noch erzählen, dass die wenige Jahre ältere Jennifer Jason Leigh ihre Mutter ist. No way. Nichts passt hier. Und dann werden diese einzelnen Stationen, das ist so ein Quark, was der erzählt. Das basiert auf einem Buch und ich weiß nicht, ob dieses Buch genauso quatschig ist, aber das ist so ein Quatsch. Und dann am Ende sagt dann noch jemand, ja, aber es war doch gar nicht notwendig. Das hättest du doch alles sparen können. Und die Figur guckt dann in den Sonnenuntergang. Das ist das Ende, das ist das letzte Bild. Das letzte Bild ist, dass Vanessa Kirby fährt dann irgendwo hin und dann zoomt die Kamera nach rechts und dann darf ich eine Autobahn zugucken und ich dachte so, ja, das ist der Film. Da hat der Regisseur gedacht, ich mache jetzt hier Kunst.
Woher kommen da 2,5 Sterne?
Ich habe noch keine Sterne
vergeben. Achso, ich dachte, du hast gesagt, hast du auch.
Habe ich? Nee, ich habe noch keine Sterne vergeben. Es sind eher 2, die ich dafür geben werde.
Ich finde, er sieht immer wieder nicht schlecht aus, der Film. Ich mag ihr Spiel.
Ja.
Mag ich auch. Ich mag die Prämisse. Ja. Vielleicht ist da auch so ein Netflix-Filter drüber, dass die Erwartungen ein bisschen weiter unten sind. Also ich finde ihn auch relativ vergessenswert. Das passiert auch schnell bei diesen Filmen. Weil du guckst nächsten oder übernächsten Tag einen anderen Film und dann dauert es keine 2 Wochen, dann fragst du dich, was war das nochmal? So eine Art Film ist das leider.
Ja, ich fand es schade, weil ich finde, dass Vanessa Kirby, die ist keine schlechte Darstellerin.
Die Geschwisterchemie finde ich zum Beispiel auch gut. Zwischen Zach Gottsagen und ihr. Also ja. Die ist, die auf ihren Bruder aufpasst. Das ist zum Beispiel auch so, der immer so mit durch diese Nacht geschliffen wird. Der hatte so ein paar Dinge, die ich mochte, aber das hat diesen Film nicht getragen. Und auch so diese Prämisse mit dem, irgendwie wirkt das so 25.000 Euro über Nacht. Weiß ich nicht, es klingt irgendwie blöd. Ich habe so das Gefühl, so.
Der ist bescheuert, der Film. Der ist so bescheuert. Ja, das Drehbuch ist wirklich bescheuert. Also da fällt mir nichts weiter zu ein. Materialists, Robert, wir handeln schnell ab, weil du findest es doof, darüber zu reden.
Nee, ich finde es nicht doof, darüber zu reden. Ich bin an dem Tag raus aus dem Film und fand den nicht doll. Mir wurde aber gleich entgegengeschmettert. Ich würde den bestimmt doll finden. Ich so, nein, ich würde den durchmischt. Traf auf eine Runde von Journalisten, die sich einfach nur überboten haben, wie schlimm der Film ist. Und ich wollte auch erstmal in Ruhe darüber nachdenken, weil der ist total merkwürdig anzugucken.
Ich war halt super enttäuscht, weil ich Past Lives war für mich der beste Liebesfilm seit langem.
Das ist die gleiche Regisseurin.
Genau, Celine Song, die hat vor 2 Jahren Past Lives gemacht. Da war der in meiner Liste der besten Filme des Jahres drin. Deswegen war ich so gespannt, was sie wohl als nächstes macht, weil ich ihr Drehbuch so real fand, so nah am Leben. Es ging in Past Lives ja um, es war auch so eine Dreiecksbeziehung, wie sie jetzt ja hier in Materialist auch aufgemacht wird. Aber es waren 2, ne, sie kam aus, ich glaube, Südkorea und sie hatte sich als Kind, gab so zarte Bande zwischen einem anderen Kind und ihr. Und dann ist sie weggezogen, dann sehen die sich Jahre später wieder oder nehmen über Facebook Kontakt auf und man merkt so dieses alte Kribbeln, was ja unter Kindern eigentlich, ne, man erinnert sich, glaube ich, an etwas und es ist so eine Möglichkeit, die nie, ein Weg, der nie gegangen wurde. Und dieser Weg, den könnte man vielleicht verfolgen. Beide sind neugierig, tun das, dann trennen sich ihre Wege wieder und dann fährt er irgendwann nach, ich glaube, New York und da hat sie aber einen Mann. Und wie sich das so ausspielt, ist ein sehr faszinierender Film gewesen. Also gerade die zweite Hälfte von Past Lives war spannend wie ein Thriller zum Teil. Aber so ehrlich und dann das letzte Bild fand ich göttlich. Und jetzt kommt ein Film, der auch wieder so eine Dreiecksbeziehung aufmacht, aber mir direkt eine Frau zeigt. Dakota Johnson spielt Lucy und Lucy ist so Kuppelfrau, die arbeitet für so ein Kuppelportal in New York. Das ist natürlich die schlechteste Stadt, in der du das offenbar tun kannst. Alle sind toxisch. Lucy aber auch, weil Lucy glaubt, dass Liebe gleichzusetzen ist mit Mathe und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das wird sie auch immer wieder sagen, ne? Wenn sie von ihren Freundinnen auch angesprochen wird, dann fängt sie plötzlich an mit Statistiken. Und wie man zusammenpasst und wie man das ausrechnen kann. Und sie selber hat aber auch keinen Typen. Auf einer Hochzeit trifft sie dann aber einen Typen, nämlich Harry. Und Harry ist reich. Und dann stellt sie fest, oh, ich finde voll geil, dass er reich ist. Und er stellt fest, oh, ich finde voll geil, dass sie geil findet, dass ich reich bin. Und während sie dann noch miteinander flirten, ist dann plötzlich da Chris Evans. Und der hat nichts. Der ist mittellos. Und oh, das ist, also sie würde ihn eigentlich wollen.
Von
aber,
dem sie sich schon mal getrennt hat,
genau, weil er kein Geld hat. Weil er kein Geld hat. Und dann lässt er sich auf Harry ein, weil er Geld hat. Und währenddessen dachte ich die ganze Zeit, was will Celine Song denn? Das kann doch nicht ihr Drehbuch sein. Das kann doch nicht sein, dass sie mir hier die oberflächlichsten Menschen vorsetzt, die ich je in einem Film gesehen habe. Die sagen auch ganz furchtbares Zeug. Also es gibt eine Szene, da geht die Kamera ganz nah an Dakota Johnson ran, die irgendwie ein Pamphlet auf Liebe hält, aber das so gar nicht erfühlbar ist, auch weil sie wirklich eine Katastrophe ist, einfach die Schlechte ist. Ich lege mich jetzt fest. Ich habe die immer verteidigt. Immer wenn Carly sagt, so Dakota Johnson ist zum Kotzen, sage ich immer, ja, aber...
Guck dir noch Daddy-O an.
Nee, ich habe immer Suspiria genannt.
Ja, ich weiß.
Und ich glaube, ich müsste mal zurückgehen. Vielleicht ist sie in Suspiria auch einfach nur so, den Film kriegst du vielleicht auch einfach nicht kaputt gespielt, weil alle anderen so gut sind und Luca Guadagnino den gemacht hat. Daddy-O habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich finde die immer Mist. Und hier ist sie besonders mistig. Also hier ist sie ganz, ganz mies, weil sie auch keine Rollen spielt. Ich finde, sie schlüpft nicht, sie ist nicht erfühlbar als die Person, die sie da angeblich darstellt. Und ich nehme ihr vor allen Dingen keine Liebe ab. Chemie geht bei ihr gar nicht. Und die hat sie weder mit Chris Evans, schon gar nicht mit Pedro Pascal, bei dem ich mich auch frage, was sind das?
Es wirkt wie so eine große Friendzone bei denen. Aber Liebe findet da nicht statt. Ich finde auch schwierig, ich meine, der Film stellt letztendlich das Thema auf. Kann uns Geld glücklich machen? Also ist es nicht automatisch so, dass wenn wir alles haben, was wir wollen und dann noch einen Menschen dazu, der mir das ermöglicht, ist man dann nicht irgendwie glücklich? Kann man sich dann nicht auch verlieben? So.
Hattest du das Gefühl, dass das der Punkt vom Film ist?
Ich denke,
das
ist ein bisschen die Idee hinter dem Titel. Ne? Und weil sie das ja auch immer aufmacht. So Geld, sie sucht ein Unicorn. Diesen einen, den man nicht findet, der alles mitbringt. Und ich finde, immer wenn sie das behauptet, sie fühlt sich eigentlich nie gierig an und wie Geld. Ihr Kostüm, ihre Art, sich zu bewegen. Alleine, wie sie mit den Blicken durch die Welt schaut und auch so ganz merkwürdig auf einmal ein Verantwortungsgefühl für eine Klientin aus dem Nichts entwickelt, als noch ein Übergriffenthema wird. Das passt alles nicht ineinander. Das passt alles nicht
aber es findet nicht zusammen. Es gibt nicht, also ich wäre ja fein damit, wenn der Film das aufmacht und sagt so, sie wirkt im ersten Moment so, dann gibt es so leichte Spuren, die
wirkt, wirkt sie ja nie. Das ist ja nur behauptet. Sie sagt das, aber du glaubst es nicht.
Nee, ja,
ich glaube nie, dass ihr Geld wirklich wichtig ist.
Nee, es ist eher Sicherheit. Also du merkst
auch wenn
ja,
sie in einem schicken Restaurant führt, ist es nicht so, als wäre sie davon beeindruckt. Aber sie erzählt, sie wäre beeindruckt.
Sie beschwert sich eher darüber, dass sie diese Leichtfüßigkeit nicht hat, die sie sich wünschen würde. Dass sie immer darüber nachdenken müssen, wie kommen sie von A nach B, weil das Auto mal wieder abgesoffen ist. Kriegen sie einen Tisch in einem Restaurant, das eher so mittelmäßig ist? Und vor allen Dingen, wie wird das Leben werden. Aber das ist so eine, also ich finde, das ist so eine Grundsatzdiskussion, die wir ja alle mitmachen müssen. Und ich finde, dass der Punkt irgendwie nie das Fingerspitzengefühl hat, sich sowohl in das mögliche Publikum hereinzufühlen. Es wird aber auch kein Punkt gemacht. Ich habe am Ende da gesessen und dachte, was denn jetzt, was wollte der? Ich will das Ende jetzt nicht spoilern, aber am Ende passiert etwas, was so zu dem, was vorher passiert ist, nicht wirklich passt, aber was dann auch so viele Fragen offen lässt und das nie rund wirkt. Auch weil du sagst jetzt so, sie kümmert sich dann plötzlich um eine ihrer Klientinnen, die erst von ihr enttäuscht war, weil die ihr so einen toxischen Macker angeschleppt hat. Und dann hat sie dann so ein seltsames Gefühl von, die muss sie jetzt beschützen. Auch damit wird nichts gemacht. Mit diesen Charakteren wird nichts gemacht. Gespielt werden diese Charaktere von Leuten, die wirklich nichts können. Also das muss man sagen, bei Chris Evans ist, also der kann nichts. Bei Dakota Johnson, der kann nichts. Pedro Pascal bin ich mir mittlerweile auch immer sicherer, dass der auch immer nur sich selbst vor der Kamera darstellt. Auch der kann hier gar nicht überzeugen. Das war ja bei Fantastic Four auch so. Ich nehme dem nie diesen Professor, diesen klugen Typen ab. Das liegt immer auch ein bisschen an der Schreibe. Aber er kommt hier gar nicht rein. Und also die Darsteller sind mies, das Drehbuch ist mies und das innerhalb von nur einem Film von einer Frau, die vorher so einen fantastischen Film gezeigt hat.
Die Locations sind nett. Das war's.
Ja, aber wie viel hast du dem gegeben?
4,5. Also 2,25 Sterne.
Okay, naja. Also ich finde es enttäuschend für so jemanden. Aber gut. Dann haben wir das durch. Also ich würde euch den gerne empfehlen, aber ich kann da nichts finden, wo ich sagen würde, das ist es jetzt so. Ich würde sagen, normalerweise, vielleicht ist es für Leute, denen das egal ist, wie die inhaltliche, aber da ist nicht mal die Chemie, diese Leute übertragen nichts.
Ich glaub,
selbst Sydney Sweeney und Glenn Powell, in diesem Anyone But You.
Ja, da
ist mehr da. Du, und der ist auch Mist.
Ich glaube, die Leute gehen rein in den Film, weil sie entweder einen romantischen Film erwarten, der fühlt sich aber nie romantisch an,
nee,
in dem nach Friendzone. Oder sie gehen rein, weil sie wirklich diese Idee spannend finden, könnte Geld mich glücklich machen, aber am Ende muss mich wahrscheinlich die Liebe glücklich machen. So müssen ja so Filme ausgehen. Aber auch da wird keines der Themen so ernsthaft bedient. Und das hat auch die ganze Zeit so ein dramatischen, langsames Pacing und eher einen dramatischen Unterton. Der Film ist in keiner Sekunde leichtfüßig, ist aber von den Farben und dem Look, und ich wach morgens in einem teuren Apartment in New York City auf, leichtfüßig gedacht.
Mhm.
Fühlt sich aber nie so an.
Nee.
Das ist ganz komisch. Ja, auf dem Papier liest er sicherlich ganz anders, als nachher, wie er inszeniert worden ist.
Ja, ich hatte jetzt in meinem aktuellen Video gelesen, wieso alle immer auf Dakota Johnson rumhacken. Ich will das gar nicht. Aber ich finde, in ihrem Fall leider, und das gibt es ja auch einige männliche Darsteller, Chris Evans ist da einer davon, finde ich, wie wir es vorhin bei der deutschen Synchro gesagt haben, wenn du diese Leute engagierst, hast du am Ende den schlechteren Film.
Also, ich warte auf den Film mit Dakota Johnson, Julia Roberts und Elizabeth Moss.
Ne, hier, wie hieß denn das? Dieser Ghosted. Chris Evans, ja, und Ana de Armas.
Ja.
Das ist ja wie, als würdest du mich bestrafen wollen. Das ist ja wie, wenn du sagst, okay, wir haben aufgegeben, irgendwas zu versuchen. Wir casten. Also wenn du dann noch das sagst, so, jetzt als Bösewicht.
Das ist aber so Marktanalyse. Da wird geguckt, wer hat wie viele Follower, wer spricht wen an, die packen wir zusammen. Das ist einfach ein Marketing-Film. Da wird geguckt, was funktioniert, zieht, fertig ist. Da geht es nicht um Film.
Gal Gadot.
Da geht es nicht darum,
Ana de Armas,
da geht es nicht darum, Filmliebhaber
Dakota
zu machen,
Johnson,
sondern für die, die ein Apple-Abo abschließen.
Chris Evans.
Weißt du? Keanu Bei dich haben Reeves. Sie doch schon. Bei Apple TV haben sie dich doch schon. Für dich haben sie einen Severance, einen, für mich einen Ted Lasso, und dann haben sie ein paar hochwertige Filme, so. Wie sie, haben sie schon. Ghosted ist doch für eine andere Zielgruppe. Ist doch Marketing. Tut mir leid, aber so ist es.
Oh, wenn ich drüber nachdenke, ich will so einen Film. Ryan Reynolds noch, Dwayne Johnson noch, Kevin Hart noch.
Ey, alle, wir kriegen die Überraschung schlechthin demnächst mit The Smashing Machine.
Gucken wir mal.
Wette ich.
Das werdet ihr hier hören. Jetzt erstmal 2 Wochen Pause. Danke.
Wann ist in Venedig? Ist es die Tage?
Das ist jetzt auch, ja.
Da kommt man dann schon mit Venedig. Ich muss mal so gucken. Das muss doch jetzt bald sein. Vielleicht haben wir das dann schon als nächstes im September, 27. August bis 9. September, also direkt,
ja,
Venedig zu tun. Ein bisschen was da so rausgekommen ist. Vielen Dank, liebe Leute. Haltet 2 Wochen ohne uns aus. Kommt alle wieder, nutzt die Zeit, um es Freunden, Freundinnen in der Familie zu erzählen, damit wir
keinen gelben Schnee essen, als Tipp.
Es gibt so Tage, da bin ich sehr dankbar, David heimzukommen. Heute ist keiner. Tschüss.